Insofern, da der Stefan noch einen Tick Zeit hat, sage ich einfach mal, Band läuft. Kean, kann ich dir irgendwie was zu trinken anbieten? Was
Oh,
möchtest du denn gerne?
sehr gern.
Ja?
Ja.
Sag mal, was du gerne haben möchtest.
Ich nehme eine Zitrine, wenn du sie mir doch
Ah,
immer
ich habe
hin.
heute, ist aber praktisch, dass ich heute extra zwei neue gekauft habe.
Ah, perfekt. Das war. Ich habe da letztens so ein schönes Buch. Entschuldigung, muss mal rausschneiden dann. Ich habe da letztens
Ich
so.
lasse dich das nächste Mal irgendwie einen Test machen, bevor du antanzt, mein
Das
Freund.
ist, ich habe, wie gesagt, auf dem Weg eine Fliege verschluckt und es kratzt mir immer noch im Hals. Die Erkältung ist abgeklungen. Ich habe letztens so ein schönes Buch gelesen. Sprache und Sein hieß das, glaube ich. Und da ging es im allerersten Kapitel gleich mal um ein paar schöne Vergleiche, was wie Sprache dein Denken beeinflusst. Und da waren so ein paar schöne Sachen dabei, wie das, also diese klassischen Sachen, die man aus diversen TED-Talks kennt, dass irgend so ein Stamm, die keine relativen Ortsbeschreibungen kennen, sondern nur absolute. Und
Bei der fünf, bei der krummen Eiche oder sowas.
nee, im Sinne von Himmelsrichtung. Also
Ah.
da sprichst du nicht von wegen, das ist meine linke Hand, das ist meine rechte Hand, und die wissen halt immer, dadurch, dass sie es halt
Das ist meine
sprachlich drauf
Nordhand,
hatten,
das ist meine Südhand.
exakt genau, und wenn du
Nee, warte
dich.
mal, das ist meine Osthand und das ist meine Westhand.
Ja, beziehungsweise Nord in dem Fall, genau, ja. Aber genau das. Und dadurch, dass sie halt immer diesen Bezugssystem brauchen, weil sie es halt sprachlich verankert haben, haben die das halt auch immer im Kopf. Und es hat auch so witzige Nebeneffekte. Also zum einen, abgesehen davon, dass die halt ein sehr interessantes Bild im Kopf haben, ständig, wie sie sich bewegen. Und so eine Reporterin, die da eine Weile mit denen gelebt hat, meinte, das ist irgendwas so ein bisschen so eine Art Minimap von der Gegend im Kopf hast, wo du dich selber
Ah, geil, ne?
positionierst hast.
Geil.
Aber das Krasseste fand ich, dass du, wenn du diese Leute fragst, also wenn du jetzt eine, wenn ich dich jetzt frage, ich gebe dir eine Reihe von Bildern in die Hand und ich frage dich, leg die bitte auf den Tisch in chronologischer Reihenfolge,
Ja.
dann wirst du höchstwahrscheinlich die Bilder von links nach rechts sortieren, zeitlich aufsteigend, dass halt links das Älteste ist und rechts das Neueste,
Warte mal,
weil
ich
es
glaube.
einfach am
Ach so,
normalsten,
weil wir auch von links nach
wir
rechts
denken von
lesen.
links
Ja,
nach
da gibt's
rechts.
so einen Test, wo du so ein Crescendo malst und da fragst du den, wird das größer oder wird das kleiner?
Sehr schön. Aber diese Menschen, wenn diesen Stamm, wenn du die zeitlich was sortieren lässt, dann ist es, dann spielt halt eine Rolle, wie rum die am Tisch sitzen, weil für die fließt die Zeit von Westen nach Osten. Und das ist halt auch so ein Ding, wo du, boah, wie krass, wie kann das halt so tief in dir
Aber die
verankert
Sonne
sein?
geht doch im Osten auf.
Ja, ich weiß nicht, ob das dann eine Rolle
Hey
spielt.
Stefan, sag mal bitte was.
Stefan ist da?
Hallo, Stefan ist da.
Hi Kilian.
Hi Hendrik.
Hi Stefan.
Hi.
Das war wunderschön.
Ich sollte einen Namen sagen,
Ach
oder?
Quatsch,
Nee, das ist
nee,
super,
auf
perfekt.
jeden Fall. Ich muss auch gerade sagen, ich hätte es jetzt vorgestellt, ich hätte jetzt einfach gesagt, hi, hier ist der Stefan. Ich weiß deinen Nachnamen gar nicht, ist vielleicht
Schindler.
Schindler.
Schindler,
Wir
ja.
haben einen Gast dieses Mal dabei, den Stefan. Und wenn er genau hinhört, so ein bisschen auf die Inflexion, wenn er redet, ihr habt ihn in diesem Podcast auch schon mal gehört, denn er war vor zwei oder drei Folgen bereits zu Besuch, als wir
So
über
kurz ist das her.
Konferenzen, Organisationen in der Pandemie geredet haben. Und das, muss ich sagen, war eine sehr, sehr schöne Folge. Und da dachten wir, wir müssen uns nochmal unterhalten.
War das die im Dezember, die Folge?
Das war unsere Kongressfolge.
Unser Holiday-Special?
Ah, das Holiday-Special war das. Also,
Ja.
wenn ihr die Folge nicht gehört habt, hört euch definitiv nochmal unser Holiday-Special an.
Ah, in der Tat.
Mit den Organisatoren des Rustfests.
Florian, Stefan und Jan Erik.
Genau. Und Stefan, du bist neben der Tatsache, dass du Mitorganisator des Rustfests bist oder MC oder Moderator des letzten Rustfests und der letzten Rustfests warst.
Rustfeste.
Rastfeste?
Rastfeste ist? Rastfeste. Ich glaube, auf Deutsch hat es ein E dann.
Rastfestanten.
Rastfestanten. Betreibst du auch ein Meetup oder ein lokales Rast-Treffen in Zürich? Richtig?
Ja, genau. Wir haben damals, 2016, gingen wir zu dritt von Zürich nach Berlin ans erste Rustfest und waren so, wow, voll die Sprache, voll die netten Leute. Und
Das waren
dann,
voll die netten Leute.
das waren wirklich die netten
Das glaube
Leute,
ich,
gell?
habe da den Jupp kennengelernt auf diesem
Na,
Rustfest.
dann sind sie ja per Definition voll die netten Leute.
Definitiv.
Ja, dann habe ich gesagt, so, ja, ich würde das gerne in Zürich machen. Und sie so, aha. Und dann, so, ja, wann soll denn das nächste so steigen? So, ja, in einem halben Jahr. Und ich gedacht, nein, nein, Das geht nicht, das ist zu nah. Ich sage, ich brauche mindestens ein Jahr und dann Leute finden, die mitmachen. Und dann kam am Ende der Konferenz die Überraschung, es gab dann Kiew.
Es gab bereits eine Planung für die nächste Nachfolge, genau.
Ah, okay.
Genau, das wusste niemand außer die Orga. Und dann gab es so die Überraschung, hier ist Rustfest Kiew in 6 Monaten, war das, glaube ich, 5 oder 6 Monate danach. Und dann habe ich in der Zwischenzeit Leute gesucht, die das mitorganisieren wollten und auch ein paar gefunden. Und dann ging das über mehrere Iterationen durch, haben wir uns da Orte angeschaut und irgendwann bei der Uni sind wir fündig geworden und haben dann gesagt, ja, okay, wir müssen schon einen Verein gründen. Und es wäre doch super, wenn wir so auf das Rustfest hin schon Meetups organisieren. Und dann haben Sebastian
Clever.
und ich den Verein gegründet,
Ihr
ganz
habt richtig einen
formal.
Verein, achso, den Verein habt ihr fürs Rustfest gegründet, ne?
Genau, also wir haben gesagt, wir wollen den nicht nur fürs Rustfest, sondern wir wollen den einfach für Rust Schweiz, Rust Zürich haben und haben dann ein paar Meetups organisiert, dann die Konferenz und dann haben wir gesagt, ach so, das geht ja ganz gut, wir machen jetzt einfach weiter mit den Meetups.
Voll gut.
Das Lustige war, wir hatten das Datum, das ging ein paar Mal ein bisschen vor und zurück, war dann ein September-Datum, das war fast ein Jahr später. Das fiel dann zusammen mit der Hochzeit von einem guten Freund von mir
Oh
und
nein.
damit war das halbe Orga-Team bei der
Oh
Hochzeit.
nein. Scheiße. Kannst du nicht
Und
später
die hatten
heiraten?
das Datum nach der Konferenz bekannt gegeben
Oh,
und
das ist ja
alle waren so,
uncool.
oh.
Ja, aber so eine Hochzeit trumpft immer, ne? Das ist das Problem. Mist.
Und dann war ich nicht nah genug dran und habe dann gesagt, ja, ich wurde nicht eingeladen zur Hochzeit, dann kann ich die Konferenz machen.
Ach so, dann hast du das alleine geschmissen, quasi?
Nein, ich habe dann, also Sebastian war auch nicht eingeladen bei der Konferenz und wir haben noch Vasya gefunden, die Arbeitskollegin. Also Sebastian und Vasya waren damals beide Doktorandinnen bei der ETH und ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ja,
Da habt ihr das
und da hatten
über die Bühne
wir
geschmissen.
guten Zugang auf Räume und Plätze. Und was auch nicht zu unterschätzen war, es gab damals ein bisschen kooperative Konkurrenz. Und zwar mit dem C++ Meetup. Weil 3 gute Freunde von mir haben das C++ Meetup
Gibt's
organisiert,
bestimmt keinen
auch in
Overlap.
Zürich. Und dann, ja.
Wie ist denn das? Achso, ne, red erstmal weiter. Lass dich nicht unterbrechen.
Ja, also das C++ Meetup kam halt aus der Ecke raus, so, ja, maximale Performance, ultra zentrale Dienste von Firmen. Also, wenn du in der Schweiz eine Firma hast, dann und die setzt C++ ein produktiv, dann ist das im Core-System drin von dem Geschäft.
Es gibt ja auch ein relativ wichtiges internationales C++-Treffen in der Schweiz, ne? Wie hieß es? Rapperswil. Da war mir immer gar nicht klar, dass das in der Schweiz ist.
Ja, Rapperswil, das könnte sich aber jetzt ändern, weil der Professor, der uns allen C++ oder fast allen C++ beigebracht hat, der hat in Rapperswil unterrichtet, wo ich studiert habe.
Ah,
Und den
deshalb.
kannte ich. Ja,
Ah,
den
krass.
Sommerlat.
Krass. Und
Peter Sommerlat.
wie war da das Verhältnis zwischen dem C++ Meetup und dem Rust Meetup dann in Zürich?
Oh, eigentlich sehr gut.
Ja? Es
Also,
gab auch relativ viele Überschneidungen wahrscheinlich, oder?
es gab ein bisschen Konkurrenz, ja, und Rust war noch nicht so weit. Also Serde war damals noch nicht so weit, dass es mit so Strömen umgehen konnte, sondern man hat dann halt Puffer serialisiert
Was ist
und
denn damals, von welchem Zeitraum
umgekehrt.
sprechen wir denn hier?
Wahrscheinlich
Wir sprechen
2016,
16, ah,
17?
okay. 16, 17, ja.
Weißt du noch,
Da
als Serde noch
20.
keine Streams konnte?
Ja, klar, kann ich natürlich sofort genau einordnen, wann das war.
2016, als es Serde noch nicht gab.
Das war so das Jahr 2, 3, before Corona, BC.
Aha, bevor Corona.
Bevor
Nee, ich frage ja auch so ein bisschen aus der Ecke. Also meine eigene Geschichte ist, dass ich irgendwie kurz vorher ein bisschen in Rust reingekommen bin und mir dann irgendwie übers Rustfest auch gedacht habe, ach, weißt du, so ein Meetup könntest du eigentlich in Dresden auch mal machen. Aber bei mir hat es irgendwie nie so richtig abgehoben. Also ich hatte die größte Attendance hatte ich, wenn ich das Meetup direkt bei uns in der Uni gemacht habe und quasi die paar Nerds, die eh schon den ganzen Tag um mich drumherum saßen, dann einfach da geblieben sind und dann haben wir zusammen uns mal Rocket angeschaut oder so.
Ah, da war ich auch dabei, das war witzig.
Genau. Aber es hat häufig einfach nicht gut funktioniert, dass es irgendwie, ich habe es richtig auf Meetup angekündigt und ein paar Mal hat's geklappt, dass irgendwie 5 Leute gekommen sind.
In der Sloop waren auch damals eine ganze Reihe Leute da, oder?
In der Sloop waren manchmal 3-4 Leute da, genau, aber es war immer relativ klein, deswegen frage ich mich, wie groß waren eigentlich eure Meetups in Zürich?
Wir haben uns ein bisschen gegenseitig befruchtet, alle Meetups, also das kann man schon sagen. Weil es hast es leichter, wenn du schon bei einem großen Meetup vorbeischneist und sagst, ach ja, ich mache ein eigenes, klar.
Das ist natürlich eine gute Idee, das habe ich nie gemacht, ja.
Ja, wir haben da gut profitiert von, ich glaube, das Python-Meetup war das erste größere.
Ist das der Grund, warum jetzt in Python selbst viel mehr Rust sich immer weiter reinfindet? Und die ganze Python ist das sich, also wirklich, okay.
Also, wenn du schaust, woher die Leute kommen, was so ihre vorherigen Sprachen waren, sehr viele sagen Python, Ruby, JavaScript oder genau. PHP. Und dann gibt's noch den anderen Typus, der bringt halt C.
Ja, die Leute, die oder C machen, C++. Die Leute, die C machen und C schon können, sind meistens über diesen, die haben meistens diesen Survivor Bias schon und sagen sich, der C ist doch nicht schwer. Na, oder C++, ich bin super produktiv in C++, ist performant, es ist auch sicher, also wenn ich es schreibe, ist es sicher und da brauche ich mir doch nicht so eine neue Sprache reinziehen.
Das Survivorship Bias triffst du echt gut, das ist schön.
Genau, und dann gibt es aber zwei super Argumente und das eine ist Serde, wirklich, weil es ist so schwer in C Datenstrukturen korrekt auf einen Socket zu drücken und wieder rauszuholen.
Definitiv, ja, Serde ist irgendwie ein Gamechanger.
Und das andere ist wirklich der Compiler. Also ich mag mich erinnern, das war die Woche vor der Konferenz, hatten wir noch ein Meetup, da ist der Professor Sommerlath gekommen. Übrigens, das war ein Standardmitglied, also von diesem C++ Standardgremium war er Mitglied. Und der war dann bei unserem Vortrag und es ging um Dokumentation, wenn ich mich recht erinnere. Und es ging eigentlich nur darum, wie du mit diesen Dreifach-Schrägstrichen halt vor der Funktion, vor der Struktur im Anfang vom Modul. Genau, die ganzen Doc-Comments. Und das hat ihn schon ziemlich beeindruckt. Und dann haben wir auch da drin gezeigt, ja, du kannst halt ausführbare Codebeispiele haben und wenn die nicht kompilieren, dann kommt die schöne Fehlermeldung. Ja. Und diese Art Fehlermeldung ist jetzt in Clang drin. Und ich glaube, das hat da ein bisschen den Weg gefunden. Ich sage nicht, dass er es implementiert hat, aber halt einfach so zum Zeigen, hey, schaut euch diese Fehlermeldung an.
Das ist cool. Mhm. Wenn ich Trippelzeichen höre, denke ich immer an Trigramme. Das ist wahrscheinlich coolste Feature, was auch bei den meisten C-Compilern funktioniert, wo du durch, was war das, dass du, wenn du bestimmte Sonderzeichen nicht tippen kannst, war, glaube ich, die Grundidee auf deiner Tastatur, dann kannst du die halt auch anders ausdrücken durch eine Zeichenfolge von drei anderen Zeichen. Und irgendwas war halt, irgendeine Zeichenfolge gab es, dass du halt einen Zeilenumbruch und einen Doppelslash direkt ausdrücken kannst. Wenn du das halt an ein Zeilenende ranpackst, meinetwegen in einem Kommentar, dann kommentierst du halt implizit die nächste Zeile aus, aber das siehst du halt nicht im Editor. Das macht der Compiler halt einfach mit. Das ist so ein wunderschönes Easter Egg, was man in den Code versteckt.
Das heißt, du kannst da Code haben, wo du schreibst einen Kommentar drüber und die nächste Zeile ist aber eigentlich auskommentiert, aber du siehst es nicht direkt.
Ja, die ist halt für den Compiler auskommentiert, aber nicht für dich.
Und wenn du Pech hast, für den Code-Highlighter auch nicht und du denkst,
ja, genau, der Code-Highlighter hat wahrscheinlich keine Ahnung davon, dass das Trigrammen-Ding sind.
Ach du Scheiße.
Da fällt mir gerade ein, das war eins von den besten C++-Meetups in der Zeit. Da ging es auch um die Trigramme und die haben erklärt, warum die gebraucht haben. Das war für den Mainframe.
Ah, weil okay.
Die Codierung von C-Code war ja ansieht.
Genau.
Also das ist 7-Bit-Geschichte. Und für den Mainframe brauchten sie aber diese IBM-Codierung. Und da brauchst du gewisse Zeichen halt und da brauchst du diese Trigramme.
Dinge, über die man sich heute crazy, um Gottes Willen, Gott sei Dank keine Gedanken mehr machen muss.
Stell dir vor, du müsstest Punycode in deiner Programmiersprache schreiben oder sowas.
Ich habe letztens hatte ich irgendeinen Use Case dafür gehabt, meine Variablen mit Emojis zu benennen. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Aber es fühlte sich tatsächlich sinnvoll an.
Welches Emoji war es?
Waren glaube ich Länderflaggen. Die habe ich für Identifier missbraucht gehabt. Also für Sprachidentifier. Aber das fand ich an der Stelle ganz schick sogar, weil es halt optisch schöner war. Aber natürlich ist es so ein Ding, wenn jemand mit einem Editor daherkommt, der das nicht rendern kann, dann sorry, dann ist halt scheiße.
Oder wenn das Betriebssystem von der Person dieses Emoji noch nicht hat.
Aber es gibt kein... Achso, das spielt ja keine Rolle.
Ja, aber dann sieht's dann ja, sind mehrere Emojis. Sieht's
kacke aus, das
dann
stimmt. Mehrere Emojis. Aber die Sprachflaggen sind ja alle schon ganz am Anfang mit drin gewesen. Also dann gibt es kein Betriebssystem, was den Swift-Compiler, wo der Compiler drauf läuft, du aber dann darüber stolperst, dass das Unicode-Dateien sind.
Ich kreuz mal meine Finger, keine Ahnung.
Dafür läuft Swift nicht auf genug System.
Swift läuft doch jetzt mittlerweile auf. Naja, gut, okay.
Ja, genau.
So modernem Linux zumindest.
Gab's da nicht mal so diese Switches, die irgendwie Deep Package Inspection gemacht haben und dann bei UTF-8-Strings umgefallen sind?
Ach, geil. So
Blackboxen. Und die Lösung geil. War dann TLS.
Oh, schön.
Weil Krypto und
so. Oh, herrlicher Workaround, aber dafür super clever.
Achso, du machst quasi das Deep Package Inspection aus in, auf die Art
und Weise. Indem du verschlüsselst.
Ja, das ist doch mal ein Grund. Das ist, wenn du nicht verschlüsselst, geht ständig mein Netzwerk aus. Verstehe ich nicht. Ja, also zumindest Meetups müssen sich also irgendwie in der Stadt oder vor Ort so gegenseitig befruchten, hast du gemeint. Dann funktioniert das einigermaßen gut, wenn man ein bisschen Werbung macht auf seinem und dann zu dem nächsten, auf einem anderen ein bisschen Werbung, so ein bisschen sein eigenes Meetup pluggt.
Genau, also das ist sicher das eine. Du kannst bei anderen vorbeischauen und dann Leute, die sich schon eh mal dafür interessiert haben, dann darauf hinweisen, dass es das gibt. Was wir auch sehr früh angefangen haben, damals ehrlicherweise, um die Technik zu testen, mit der wir dann Rustfest aufgenommen haben, waren halt Aufnahmen. Mhm. Und die Aufnahmen waren zum Teil richtig schlecht, aber wir haben viel gelernt. Und es gab Aufnahmen, also das muss man auch sagen.
Das war am Anfang,
also 2017, ein Meetup, das Videoaufnahmen hat, das war selten. Also ich glaube, Berlin hatte das vor uns, und sonst eigentlich nur die Konferenzen.
Ja.
Aber so ein stinknormales Meetup, es gab keine Aufnahme.
In Dresden gibt es schon seit einigen Jahren die C++ User Group, wo wir gerade so viel über C++ reden. Und der Organisator davon ist auch eigentlich sehr gut organisiert. Der war auch einer der häufigsten Besucher meines Rust Meetups.
Ist das Andreas?
Andreas, genau. Okay. Und dem ist es auch wichtig, dass jedes Meetup aufgezeichnet wird. Aber der hat auch tatsächlich Redner. Der hat auch tatsächlich irgendwie jedes Mal jemanden, der was erzählt. Und das geht auch ganz gut. Bei meinen Meetups, das war eher so ein Hack and Learn und wir treffen uns gemeinsam und reden mal über irgendwas und dann habe ich meistens die ganze Zeit geredet, weil die Leute immer bloß zu einmal kamen. Und
was nimmt sich natürlich auch schwieriger auf, klar. Wäre natürlich trotzdem ein schöner Mehrwert dafür, aber natürlich.
Ich habe immer mal Leute gebeten, Mensch, red doch mal über irgendein Thema hier. Leute, die jetzt nicht beim Namen nennen, du machst doch was Cooles damit. Nein, trau mich nicht. Oh. Was macht man da, wenn jemand sagt, trau ich mich nicht?
Pech, hier ist eine Kamera.
Nee, ist schwierig. Kann man nicht zwingen, ne?
Also, zwingen nicht, nein, zwingen auf keinen Fall. Nein, du kannst die Leute bestechen. Auf diverse Arten.
Wie besticht man die Leute? Erzähl mir mehr.
Naja, das Einfachste ist Geld.
Das ist ja langweilig. Wenn
man
das
hat. Da braucht man aber Sponsoren.
Das ist langweilig. Wieder. Und sonst muss man halt kreativ werden. Also vielleicht kannst du den Leuten etwas bieten, was sie brauchen und dann sagst du, hey, ich erzähle dir das und vielleicht machst du dann irgendwann mal freiwillig einen Vortrag.
Vielleicht könnte man sich...
Also das soll jetzt keine Anleitung zum Mobbing werden, da an der Stelle.
Vielleicht könnte man mit dem Rust-Core-Team ein bisschen einschmeicheln und den Leuten, die die Vorträge halten, die Nightly einen Tag früher zukommen lassen, die nächste.
Die Nightly? Das war die vom Vortag, aber...
Das ist die Yesterdaily.
Oh Mann. Die Tomorrowly.
Tomorrowly stimmt darum, ja.
Die Tomorrowly mit dem Code aus der Zukunft.
Oh, Import from Future, wenn wir wieder bei Python werden.
Oh Mann, Python. Und wie läuft euer Meetup zu Zeiten von Pandemie, wo man sich nicht vor Ort treffen kann?
Ja, damit fällt eigentlich die dritte Art weg. Also wir hatten so einen Rhythmus dann gefunden. Mhm. Das ging immer damit los. Das erste war Rust Introduction. Mhm. Wir haben 3 bis 4 Mal im Jahr einfach Einführungen in Rust gegeben. Das war halbe Stunde, 3/4 Vortrag. Es war am Anfang mal ein 2-Stunden Vortrag. Und dann haben wir das sehr stark reduziert, weil 2 Stunden Spracheinführung, das tötet die Leute.
Ja, da bist du auch hinterher am Arsch. Ich habe mal einen, ich habe mit uns auf Arbeit einen, diesen Gentle Introduction to Rust, so einen von den Rustbridge-Leuten diesen Vortrag mal gemacht. Noch ein bisschen angepasst für C++-Entwickler. Aber da war auch hinterher nicht mehr viel aus den Leuten rauszuholen, wenn ich da mit dem ersten Programm durch war. Und das war nicht, also so für mein Verständnis nicht viel, ne? Aber wenn das alles komplett neues, abstraktes Sprachwissen für dich ist, dann bist du hinterher ausgepowert auf jeden Fall. Mhm.
Ja, was wir gemerkt haben, ist, du darfst gar nicht so genau werden. Wenn du dich auskennst, ist gut, aber im Vortrag drin,
die Spezifika interessieren eh keinen, ne? Genau.
Keine Grammatik von der Sprache. Mhm. Die das interessiert, die fragen danach. Du musst das Enum nicht 2-mal erklären. Also, du kannst einmal sagen, so schauen, das ist ein Resultat, das hat 2 generische Parameter, das ist ein Enum, da können wir Daten mitschicken. Und dann musst du Option nicht mehr durcharbeiten. Dann sagst du nur, und hier ist Option, das ersetzt uns die Null Pointer.
Genau.
Ein Satz. Keine Folie. Oder vielleicht eine kurze Folie. Genau. Aber ein Satz. Und solche Dinge hatten wir halt am Anfang, das war dann umgekehrt. Man sagt, ja, zuerst mal den Enum und die Syntax und dann bauen wir alle Dinge ein und waren die Leute schon so, oh, was passiert? Und dann jetzt noch generische Parameter, was ist los? Und dann erst eine Option und alle so, aha.
Was? Ja, insofern ist diese Bridge-Vorträge, also zumindest Rust Bridge, das kommt ja aus dieser, von ist ja quasi so an Ruby Bridge angelehnt, die sind eigentlich schön semantisch aufgebaut und so ein bisschen motiviert. Also wichtig ist bei solchen Sachen, dass du motivierst. Warum haben wir sowas, ne? Das hat mich immer gestimmt bei den Programmierkursen bei uns in der Uni. Also ihr habt wahrscheinlich in Zürich dann mit Rapperswil oder ihr habt wahrscheinlich da eine bessere Tradition. Aber wenn ich mich so erinnere, Programmierkurs C in der Uni bei uns. Die ersten 10 Folien waren nur Syntax, dann ging es irgendwie, war eine extra Folie nur mit Datentypen.
Und das ist halt so ein Ding, wenn du halt nicht weißt, wie man sowas gut rüberbringt, dann ist das genau die Herangehensweise, wie du es machst. Klar, ich packe jetzt 10 Folien erstmal, ich erkläre die Syntax weiter.
Genau.
Und das ist halt, das lernt sich natürlich nicht gut. Das merkst du aber erst, nachdem du das 3 Kursen beigebracht hast.
Ja, aber dann hast du halt auch schon 3 Kurse verbrannt.
Auch verbrannt,
ja. Verbrannt, wirklich, ja.
So, und es gibt Leute, die merken das nicht, dass sie das falsch machen, wenn sie dir was beibringen. Die Folien, auf denen sie dann aufbauen, sind ja manchmal schon 10 Jahre alt und die funktionieren halt immer noch.
Klar, Lehren muss halt auch gelernt werden. Das ist halt nicht selbstverständlich.
Auf jeden Fall.
Auch die
5 Jahre. Das sollte mehr kommen. Also an den Unis fehlt dieser Satz, genau. Lehren muss gelernt werden.
Ich bin ja studierter Medieninformatiker. Ich bin auch selbstbewusst, das laut auszusprechen.
ich habe auch MINF studiert.
Und wir hatten
MINF ist besser als
INF. Wir hatten eine Lehrveranstaltung, die hieß Mediendidaktik. Na, da ging es wirklich um Didaktik.
Ja, aber
so und das war die langweiligste und am schlechtesten herausgearbeitete Vorlesung, die ich je gehört habe. Das ist echt wahr. Denkst ja so, warte mal, ist das jetzt ja gerade irgendwie erklären am Gegenbeispiel oder ist das sehr
schön. Ich erinnere mich nicht, das Einzige, woran ich mich in diesem Modul noch erinnere, war dieses Lernspiel, was wir entwickeln sollten. Da sollten wir halt in einer kleinen Gruppe ein Spiel entwickeln, wo man irgendwas komplett random, man nicht gelernt hat. Und es war halt ein witziges Gruppenprojekt, aber an Inhalte aus dem Modul erinnere ich mich überhaupt nicht.
Nee, eigentlich, es war total sinnlos. Da wurden mal andere Lernsoftwaren erklärt oder da wurde irgendwie mal erklärt, einen Fahrkartenautomaten so macht, dass die Leute ihn, wenn sie das erste Mal benutzen, verstehen.
Ja, aber anscheinend.
Egal. Also Programmieren lernen oder Programmieren vermitteln, egal in welchem Kontext, ist eigentlich immer. Es geht eigentlich nie. Es geht eigentlich immer, ist eigentlich immer scheiße. Ist das vielleicht so der Grund, warum wir so ein Nachwuchsproblem haben in der Softwarewelt, dass irgendwie, eigentlich habe ich den Eindruck, die Leute, die Programmierer werden oder Softwareentwickler werden, sind die, die es selber lernen wollten. Oder? Es gibt doch relativ wenige wahrscheinlich, die gesagt haben, ich gehe da jetzt hin und dann alles, was ich irgendwie in meiner Lehrveranstaltung gelernt habe, reicht völlig aus, um mich für den Beruf zu qualifizieren oder sowas, oder?
Also ich habe das Gefühl, dass viele Leute, die irgendwie in diese Rolle reinrutschen, so du musst jetzt das Programmieren unterrichten, die denken sich so, aha, ja, das ist eine Sprache, was war die schwerste Sprache, die ich jemals selber gelernt habe? Und dann, ach ja, Französisch. Und was tun wir dann? Ja, wir schlagen die Leute zuerst mal mit Grammatik und Vokabeln.
Nee, genau.
Und das ist genau das, was viele machen, oder? Hier ist die Grammatik, die Syntax und die Vokabeln sind dann halt so Dinge wie, und eine Funktion machst du mit fn oder also mit fun halt oder mit function.
Eine normale Sprache, so geht man das ja nicht an, auch im Kindheitsalter nicht, das ist ja totaler Quatsch eigentlich.
Genau.
Du hast deutsche Grammatik ja, in der Schule beigebracht bekommen. Wie viel weißt du davon noch?
Jahre nach, also abgesehen davon, dass ich nichts mehr zu also ich weiß, was im Deutschen falsch klingt. Warum auch im Englischen weiß ich, was falsch klingt. Aber
warum kriegt man eigentlich als Kind in der dritten Klasse den Akkusativ erklärt?
Es bringt halt absolut, ich meine,
es ist eigentlich Zeitverschwendung, oder?
Du weißt halt, also du kannst halt schon Deutsch zu dem Zeitpunkt. Ich meine, du bist natürlich kein Profi.
Genau, was ist da der Sinn, dass ich da Meta, das ist auch die schwerste Sprache. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Französischunterricht bei uns. Boah, fürchterlich. Das war eigentlich nur Grammatik und Vokabeln lernen. Kein Mensch hat dabei diese Sprache gelernt. Warum wird das so falsch gemacht?
Ich muss sagen, unser Spanischlehrer hat das tatsächlich besser gemacht. Da haben wir wirklich sehr, ich will, sehr auf Konversationsebene hat er das versucht, uns näher zu bringen.
Genau, also sobald du sprichst, da hast du plötzlich einen besseren Bezug dazu.
Aber genau, wir haben überhaupt nichts mit Grammatik uns angeschaut. Natürlich ein bisschen später, als man brauchte irgendwelche Zeitformen mit anzusprechen, aber es ging wirklich erstmal hier ein paar Grundvokabeln und dann haben wir versucht, daraus irgendwie uns zu unterhalten und immer mehr ein paar mehr Vokabeln mit eingeworfen.
Ja, genau. Und ich merke irgendwie, wenn jemand anders Programmieren beibringt, dann fangen viele damit an, das ist ein if, das ist ein for. Das ist ein, es gibt Strings und es gibt
das ist halt auch so eine Art
Integer und es gibt Double und es gibt Longs und es gibt
Double Longs. Und dann kommt die erste Frage.
Warum alle Zahlentypen erstmal auflisten? Das brauchst du erstmal gar nicht.
Ja, und dann kommt das Objekt und dann sind alle so, was ist ein Objekt? Ja, und dann kommt das Taschenrechnerbeispiel. Jedes Mal.
Genau.
Also Standard-Java-Vorlesung. Wir machen jetzt ein Taschenrechner-Objekt, das hat verschiedene Operatoren und so drauf. Und dann kommt die Frage aus der dritten Reihe. Moment.
Was?
Ist eine Zahl kein Objekt?
Oh, krass.
Und dann bist du schon wieder so.
Aber wenn so eine Frage kommt, dann sind die Leute ja tatsächlich so ein bisschen in der Thematik drin. Ich hatte 5 Jahre...
Ja, aber wie reagierst du auf die Frage?
Ja, es ist natürlich schwierig. Du willst ja nicht zu weit dann absteigen und den Leuten ja Unterschiede zwischen diversen Sprachen und wie damit umgehen, mit erläutern. Aber du willst ja dann auch die Frage irgendwie beantworten. Ich hatte 5 Jahre an der Uni Maschinenbaustudenten im zweiten Semester C-Sharp-Entwicklung, CIS-Entwicklung, sorry.
CIS?
CIS heißt die Sprache.
Diese Sprache ist so CIS.
Versucht beizubringen. Versucht, hat auch meistens ganz gut geklappt. Aber genau das, was du halt meinst, man hat halt so ein paar Grundkonzepte erstmal mit reingebracht und dann, sobald es halt das Thema Objektorientierung aufkam und man versucht hat, den Unterschied zwischen Klassen und Objekten, also manche haben es relativ schnell verstanden, für manche war das halt das Mysterium schlechthin bis zum Ende des Semesters. Und wenn du halt versuchst, so, keine Ahnung, am Hand von einem Auto war ja mein Go-To-Beispiel, dass du halt den
Blueprint hast,
in der Fabrik, den Bauplan und ganz viele Autos, dass du halt versuchst, sich daran zu handeln, aber das war halt ein Thema, was bei manchen das ging einfach nicht. Das war komplex, wenn du da halt nicht ein bisschen Grundwissen hast oder was mitbringst.
Und das Grundwissen, das kommt ja nicht, weil du irgendwas gelernt hast, sondern weil du irgendwie zufällig das Glück hattest, dass jemand dir das irgendwie so im Vorbeigehen erzählt hat. Vielleicht, weil du, keine Ahnung, irgendein Spielzeug programmiert hast.
Genau, du möchtest was bauen.
Irgend sowas.
Du möchtest eigentlich die Leute, die anfangen zu programmieren, die haben bereits irgendwie vor Augen, ich möchte was machen. Ich hatte einen Schulfreund, der hatte so ein geiles Top-Down-Star-Wars-Spiel gebaut, wo du so in 2D-Space dich mit Galaxy Class gegen Dominion-Schiff irgendwie abgeschossen hat. Das fand ich total geil, wollte ich auch irgendwann bauen. Und hat er gesagt, na ja, klar, ich habe ein C++ gemacht, hier, guck mal. Und dann war es für mich vorbei. Aber du musst halt irgendwie ein Ziel vor Augen haben. Also brauchst irgendwie nicht das Abstrakte. Und dann denke ich mir, wenn du jemanden Programmieren von vorne beibringst, aber jetzt sind wir schon vom 100. ins 1000. gekommen, da muss man auch nicht mit C anfangen, weil es die grundlegendste Sprache ist.
Bitte nicht.
Sondern
ja.
Vor allem, wenn du halt versuchst,
Leuten
Pointer zu erklären, ist halt
genau, also hasst mich, aber wenn ich irgendwie einem Kind Programmieren von 0 auf jetzt beibringen würde, würde ich sagen, hier guck dir mal JavaScript an. Das ist, damit kriegst du fast alles abgebildet. Und du kannst es, du musst einfach hier bloß deinen Browser aufmachen, dann drückst du F12 und dann kannst du bereits anfangen zu tippen.
Die On-Ramp ist sehr easy, auf jeden Fall. Ja. Und du kannst halt auch.
Ich habe meiner Schwester mal Python beigebracht, Entschuldigung.
Das ist auch eine super Wahl. Ich habe auch gerade überlegt, was so die eine gute Einstiegssprache wäre. Ich hätte auch wahrscheinlich zu Python tendiert, aber wie Hendrik schon meint, dadurch, dass JavaScript halt schon überall läuft, also literally auf jedem Gerät, was ich besitze, kann ich JavaScript ausführen relativ problemlos. Ich glaube, auf der Uhr wird es ein bisschen schwierig, aber also prinzipiell
geht's halt. Die Uhr musst du erst mal hier tippen können.
Genau.
Ich hatte mal eine Uhr mit JavaScript, die Pebble. Ja, die hatten C++ Firmware und die Widgets, wie sie die Apps nannten, waren alle JavaScript.
Das ist toll, das ist ein schönes Device.
Wir haben gerade eine Referenz zurück zu unserer vorherigen Folge.
Ja, genau. Ich wechsle gerade meinen Arbeitgeber und mein neuer Chef ist der Gründer der Pebble. Dem leite ich deine Begeisterung doch direkt weiter, dass ich noch mehr Referenzen in the wild getroffen habe.
Hauptsache, er bringt die Uhr zurück. wo waren wir stehen geblieben?
Ja, was macht es so schwer, gut Leute ins Programmieren reinzubringen? Ich glaube, du hast das vorhin gesagt, das ist wirklich das Problemlösen. Weil wenn du die Leute anschaust, die vor dem Studium schon programmieren konnten, dann ist es so dieser Bastler-Typ.
Oder Spieler, die sich ihr eigenes Spiel bauen wollen, ne?
Oder so. Ja, genau. Entweder hast du digital gebastelt oder halt in der physischen Welt mit ferngesteuerten Modellen oder irgend sowas. Und die sind das erste Jahr massiv überlegen, weil sie diesen Frust nicht haben von den Programmiervorlesungen.
Genau, das sind die sich
weil langweilen. Sie einfach sagen,
genau.
Aber ist es nicht mit jedem Thema so? Ich meine, du hast ja, ich könnte mir jetzt 20 Bücher zum Tischlern durchlesen, aber wirklich was, das Können werde ich nicht, bevor ich mir wirklich einen Tisch zusammenschreine. Also weil ich halt nicht die Problemlösung wirklich, also ich versuche nicht ein echtes Problem damit zu lösen. Und wenn ich mir halt zweimal Java als eine Insel durchlese, dann werde ich wahrscheinlich genauso wenig entwickeln können, wie wenn ich wirklich mal versuche, was mit Java zu basteln.
Ja.
Das ist als dickes Mal gerade eingefallen. Hast du das nicht?
Und ein Jahr später, wenn alle Studenten dann brav ihre Projekte gemacht haben, dann siehst du plötzlich fast keinen Unterschied mehr.
Ja. Genau, dann ist es irgendwie einigermaßen vorbei, weil dann haben dann die Nerds, die bereits so hingekommen sind, häufig ihren Vorteil nicht mehr.
Das ist auch das Schöne am Softwareentwickeln. Du musst nicht wirklich tief einsteigen und viel an Grundprinzipien verstanden haben, bis es irgendwie Klick macht und du halt den Rest wirklich sehr autodidaktisch und vor allem schnell und effizient erlernen kannst. Natürlich gibt es wieder ein paar gewisse Hürden bei bestimmten Thematiken und so weiter, aber wenn du einmal so ein kleines Projekt gemacht hast, dann tust du dich auf jeden Fall sehr viel einfacher, nach dieser ersten Hürde weiterzukommen, wie es davor wirkte. Du
musst erstmal die Rollreibung überwinden.
Ja, wahrscheinlich, genau das. Die Rollreibung überwinden, dann läuft das.
Genau.
Und du bist dann so in diesem geschützten Gefäß von irgendeiner gemanagten Sprache, irgendein JavaScript oder Rust Python.
Zum Beispiel.
Bei Rust kommst du schon aus diesem Töpfchen raus. Also bei Rust hast du die Möglichkeit.
Bei Rust hast du direkt den Pair-Programmer dazu, der Compiler, der dir erklärt, was du falsch machst und dabei freundlich bleibt.
Ja, bei Rust muss er auch.
Ja, ich glaube, das ist wirklich viel wert.
Auf jeden Fall.
Weil das haben wir gemacht. Wir haben diese Introductions dann runtergekürzt auf 45, 50 Minuten und dann gesagt, okay, wir
lass bauen uns mal an dieser jetzt Stelle weitermachen. Genau.
Ja.
So, das heißt, ihr habt quasi eine Kadenz gehabt, wo ihr einmal so eine Intro gemacht habt und dann das nächste Mal war ein Vortrag und dann das nächste Mal war so ein Hacktogether oder sowas quasi, oder wie?
Nicht ganz. Wir haben das Intro gemacht, 45, 50 Minuten, so die Highlights von Rust und dann auch schon so, hey, das ist Cargo, hier kannst du mit der Cargo-Tommel Dinge hinzufügen. Und dann haben wir das so ein bisschen gelenkt. Und zwar haben wir gesagt, ja gut, den zweiten Teil, es gab dann wirklich eine kurze Pause dazwischen, machen wir uns eine kleine CLI-App. Nice. Also da haben die Leute sich dann eine kleine Command-Line-Ding gebaut. Das eine war einfach Argumente rausholen aus dem Standard-Env. Und das andere war, glaube ich, ein kleiner Rechner. Und dann haben wir gesagt, so, das sind die zwei Beispiele. Wenn du schon programmieren kannst, dann erledigst du das wahrscheinlich in 10 Minuten. Und dann hätten wir hier ein paar Vorschläge. Oder du kannst dann einfach fragen. Und die meisten Leute waren dann so, ah, ich habe uns ja vorhin gezeigt, wo du Dokumentation findest. Und dann haben sich viele irgendwas mit HashMap zusammengebaut und sich dann selber vertieft. Und die, die noch keine große Erfahrung hatten, die waren dann so, aha, okay, ich will das nicht auf meinem Rechner installieren, weil ich das nicht warten will oder kann
Da
oder
steht
keinen
ja
Platz habe.
Curl in dem Aufruf, genau.
Ja. Viele Leute, die nicht professionell in der Informatik sind, haben keinen Speicherplatz frei. Was ich meine, so 50 Megabyte und weniger.
What? Echt, was? Was?
Ja, also so wenig, dass Windows Update sagt, lieber nicht.
Oh Gott. Okay.
Und
Voll.
für die Leute gibt es dann halt
Ja, auf jeden Fall.
play.rustlang. Und das war super, weil dann kannst du ihnen sagen, okay, wir haben hier einen Input als String. Versuch doch mal einen Taschenrechner zu machen, der das einfach parst in irgendwas oder vielleicht gleich ausrechnet. Je nach Level. Die einen wollen dann AST bauen und den dann komprimieren oder die anderen wollen einfach sagen,
Je
okay, ich
nach
summiere
Level.
diese.
Die einen bauen erstmal eine AST. Sehr schön. Dann merkst du, dass es wirklich unterschiedliche Level sind.
Ja.
Du bist drittes Semester Informatik. Du musst jetzt gerade den AST in Haskell machen, deswegen weißt du, dass du den jetzt.
Ich glaube, ein Taschenrechner war auch mein allererstes Programm in Basic damals, habe ich das gebastelt. Und ich weiß noch, wie sehr ich daran verzweifelt bin, weil ich es nicht hingekriegt habe, das Programm so zu strukturieren, dass du die erste Zahl, die Rechenart und also dieses Symbol und dann die zweite Zahl eingibst, sondern du musstest bei mir die Zahlen eingeben und dann das Symbol. Und ich konnte es einfach nicht.
Quasi Suffix-Schreibweise, das ist doch auch
Diese polnische Notation.
Ist doch auch nicht
Das ist aber
schlecht.
andersrum. Die ist vorne der Operand und
Ah,
dann
stimmt,
Komma
hast recht.
separiert die Teile, was du hast.
Dann habe ich Reverse Polish Notation.
Reverse Polish Notation. Ich glaube, wir haben einen
Sinus. Nee, warte mal, die ist doch die normale, heißt doch Reverse Polish, also habe ich die Polish Notation.
Ist die normale? Die? Ah, gut, das.
Das google ich jetzt.
Wikipedia.
Und das ist, also, du hattest aber gesagt, ihr habt irgendwie drei unterschiedliche Sorten Veranstaltungen gemacht. Das heißt, die eine ist so eine Intro-Folge, wo ihr irgendwie eine Stunde
Genau.
was erklärt und dann die Leute basteln lasst. Und dann, was sind die anderen beiden?
Genau. Die zweite war ein eher zugänglicheres Thema, wenn es ging. Also, wie behandle ich Hashmaps zum Beispiel? Oder wie suche ich effizient? Wie benutze ich zum Beispiel Iteratoren? Und das dritte
Also
war
wirklich
dann.
fortgeschrittene Themen für Leute, die immer noch eine Introduction, aber wie mache ich jetzt
Genau.
cool?
Genau, ein bisschen zugänglich. Heute wird man wahrscheinlich versuchen, WebAssembly dazu nehmen. Sowas in die Richtung. Und dann das dritte war dann möglichst Hardcore-Technik, keine Einführung. Also die Einführung war dann so, das sind Atomics, los geht's.
Ach so, also du meinst
Und
jetzt, diese drei Veranstaltungstypen sind einfach drei Schwierigkeitsgrade, aber es ist immer das Konzept, wir machen jetzt einen Kurs quasi oder einen Rust-Kurs. Ich dachte, du erzählst jetzt
genau.
was wie, wir haben immer eine Einführungsveranstaltung, dann haben wir einen Vortrag und dann haben wir einen Hack and Learn, wo einfach bloß so betreutes Coden ist oder sowas. Aber du meinst wirklich, ihr habt da wirklich drei Kurse, habt ihr nicht auch Vorträge gehabt in eurem Meetup sogar?
Wir hatten eigentlich immer Vorträge, ja. Also
Wirklich?
bis auf das Intro, was wirklich so Richtung Kurs angelegt war, waren das immer Vorträge. Wir haben uns auch sehr bemüht, dass immer Leute von außen kommen und die halten. Und das ist
Krass.
eigentlich das Schwierigste jetzt mit Corona, dass niemand von außen Zeit und
Das
Muße
stimmt.
hat, noch Vorträge zu
Also
machen.
ich hab mein Meetup ist ehrlich gesagt gestorben. Das ist seitdem, mein letztes war irgendwie den August vor Corona, dann habe ich es eine Weile ruhen lassen, dann wollte ich es wieder anfangen irgendwann und dann war plötzlich Pandemie und seitdem habe ich keins mehr organisiert bei mir. Ich habe mich dann auch ein bisschen darauf zurückgelehnt, naja, jetzt sind ja die ganzen anderen Meetups, die eigentlich auch an sich viel, viel besser organisiert sind als meins, sind eh online. Das heißt, jemand, der in Dresden wohnt, könnte sich ja jetzt so online bei so einem Züricher oder Berliner Rust-Meetup mit reinklinken, was ich selber auch ein paar Mal gemacht habe.
Das habe ich auch in meiner Blase bemerkt. Also was für mich in meiner Blase ein bisschen mehr populärer ist als ein Rust-Meetup, ist ein Cocoheads-Meetup für die Leute auf den Darwin-Plattformen. Und der Oliver Epper, ich glaube, der hört ja auch zu, hi Olli, hat jetzt bei den Cocoheads Köln des Öfteren ein Meetup organisiert und da war ich jetzt auch mal mit dabei. Das ist echt schön, wenn man mal sich ein bisschen da mehr geografisch breiter gefächert jetzt einfach dass das normalisiert wird, dass man sich da breiter gefächert mit teilnehmen kann irgendwie, oder könnte man vorher potenziell ja auch, aber jetzt ist es halt die Norm und es hat was, das ist ein Feature.
Was meint ihr, wird das wieder weggehen?
Teilweise sicherlich, aber hoffentlich nicht komplett.
Ich denke, die Meetups, die wirklich gut ziehen, also so Berlin, Zürich weiß ich nicht, Linz sieht sehr gut aus, Budapest könnte wieder gut kommen und vielleicht das in London wieder. Die werden weiterhin aufnehmen und das raushauen. Und
streamen, genau.
Und streamen, genau. In Zürich hatten wir oft das Problem, dass Aufnehmen gut ging und Streaming eher so, ja. Also stabile WLAN-Verbindung im Keller von einem Bürogebäude ist halt doch Challenge.
Ja, das stimmt. Dann an dem Veranstaltungsort das richtige Netzwerk haben, ist halt schwierig. Den musst du dir dann quasi auch danach raussuchen. Deswegen ist es praktisch, wenn du irgendwie die Uni hast oder so. Obwohl an der Uni hat dann eigentlich war die Uni bei uns verschrien, weil an der Uni niemand Internet hatte, außer die Leute, die zufällig gerade studiert haben. Weil kein Mensch in das Eduroam reinkam.
Das war ein bisschen unpraktisch. Man konnte ja Gast-Logins beantragen, aber die musstest du halt beantragen.
Ja, aber ich denke schon, dass das wieder mehr zu dem persönlicheren Meetup wird in der Zukunft. Also sobald Treffen wieder erlaubt werden, werden die Leute sagen, Berufskollegen, mit denen ich nicht arbeite, check.
Ja,
da gehe ich doch vorbei.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also jetzt, wo wir drüber reden, ich habe auch lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber ich bekomme irgendwie Bock, wieder mal so eins in Dresden zu organisieren.
Bock mal, eins zu besuchen.
Wieder. Aber nicht, wenn ich von den Leuten vorher so einen Test verlangen muss oder sowas.
Wir sind ja bald bei den Impfungen.
Möchte ich mich auch sicher fühlen.
Genau. Das ist ja jetzt in wenigen Wochen alles abgehakt. Bis zur zweiten Impfung. In wenigen Monaten sind wir alle durch.
Kurzer Segway, wie ist denn bei euch die Impfsituation in der Schweiz? Bei uns, der deutsche Gesundheitsminister hat neulich gesagt, es ist schon jeder Vierte geimpft und bald jeder Fünfte.
War das der wirtschaftskompetente Spahn?
Genau.
Ja, der gelernte Bankkaufmann.
Also,
Schweiz. Naja, sowas kann ja rauskommen. Das hatten wir, glaube ich, auch letzte Folge schon.
Ja.
Ich schaue immer nach. Doch, ich muss, weil das ist immer spannend. Weil es heißt immer, wir sind so weit und dann am Schluss vom Tag, was schätzt ihr?
In der Schweiz? Ich möchte behaupten, in der Schweiz sind mehr Leute geimpft als in Deutschland. Die Frage ist, wie viel? In Deutschland sind es jetzt zur Zeit der Aufnahme gerade 33%. In der Schweiz schätze ich, sind es vielleicht 42%.
Kilian, willst du auch noch schätzen?
Ich hätte auch an die 40 jetzt geschätzt, grob.
25 Erstimpfung.
What?
Okay. Ja.
Okay. Also wesentlich besser als in Deutschland, weil... Erstimpfung. Ja. Erstimpfung.
Wir haben 33% Erstimpfung.
Stimmt, wir haben 33% Erstimpfung. Wir haben irgendwie 8 oder 9% volle Impfung. Okay, dann ist die Schweiz und Deutschland einen Tick hinterher.
Ja, also die Zweitimpfung sind erst 12,5%.
Da seid ihr dann wiederum besser als Deutschland, habe ich den Eindruck. Es gibt diesen schönen, habt ihr das letzte Mal schon erwähnt, ich folge dem auf Twitter, dem Impfprogress.
Es gibt generell die wunderbare Seite impfdashboard.de, wo das sehr sauber und auch sehr hübsch aufbereitet ist.
Impfdashboard, das packen wir mal in die Shownotes.
Unbedingt.
Ja, und um den Bogen mal wieder zurückzuspannen, also nicht das Sportgerät, das Pfeile schießen kann, sondern ich hab vorhin Kilian noch einen Ohrwurm besorgt.
Du solltest ihm auf keinen Fall das Lied Brokkoli zeigen.
Okay, das kommt auch in die Shownotes.
Verlinke ich euch, ja.
Um den Bogen nochmal zurückzuspannen, also du hast gemeint, jetzt zu Corona-Zeiten fällt der dritte Typ bei euch aus, aber die anderen Sachen könnt ihr noch weitermachen bei eurem Meetup? Oder?
Also der erste Typ fällt aus, die Intros fallen aus.
Die Intros fallen aus.
Ja, weil das hilft schon. Wir haben dann auch immer geschaut, dass wir zu 14 mindestens. Zu 14. Und dann wirklich sagen, okay, wir haben hier einen Tisch und wir versuchen, dass möglichst ein bis zwei Personen pro bereits erfahrener Rust-Entwickler, Entwicklerin ist.
Cool.
Dass die Leute wirklich Fragen stellen können. Und wir haben das auch so ausgeschrieben und gesagt, hey, das ist wirklich für Anfänger, es geht nur in die Grundlagen, hier sind die Slides, hier ist das Demo-Projekt oder eine Lösung für das Beispielprojekt. Und das war's. Und da sind auch Leute gekommen, da waren wir auch schon bei Hackerspaces zu Gast und das kam auch sehr gut an.
Das ist cool. Eine
Zielgruppe, die ich nicht im Blick hatte, ist Ehefrauen von so ultrakrassen Programmierern.
Okay. Okay.
Die bringen da ihre Frau mit und sagen, schau Schatz, die erklären dir jetzt, was ich bei der Arbeit mache. Und da geht es nicht darum, dass sie programmieren lernt, sondern einfach, dass sie ein bisschen versteht, was ihr Mann macht. Das ist dann wahrscheinlich gut für die Beziehung.
Jetzt ist meine erste Frage, warum erklärt der Mann seiner Frau das dann nicht? Oder andersrum, warum erklärt die Frau ihrem Mann das dann nicht? Aber ich habe auch schon mitbekommen, dass manchmal Leute, die Partner von Entwicklern sind, die Interesse daran haben, einen Einstieg zu finden, teilweise es schwieriger haben.
Mhm.
Weil du irgendwie den Druck hast, dass du ja bereits jemanden hast, der das kann, den du fragen könntest, aber du willst auch nicht die ganze Zeit darüber reden oder du machst es dann einfach irgendwie nicht. Irgendwie hatte ich das schon ein paar Mal gesehen, dass das, aber egal, das ist jetzt ein bisschen daneben.
Ja. Es kann auch sein, dass du dann zu steil einsteigst.
Weil oder
dass du dann
Achso,
du bastelst nicht. Du willst dann gleich dieses so perfekt abstrahierte Teil haben.
Ich bring dir das einfach alles bei und dann ist es so eine Überfrachtung quasi.
Das kann gut sein.
So, die sind dann voll dahinter und dann wird quasi mit Kanonen auf Spatzen geschossen, anstatt dass das so ein softer Einstieg ist, wo du sagst, hier mal so ein bisschen. Oder vielleicht lässt man sich sowas auch von einem Fremden lieber erklären.
Das auch, ja.
Aber das ist jetzt ein sehr spekulatives Feld.
Ich habe früher sehr ungern Nachhilfe von meinem Dad bekommen. Das hat immer in Tränen geendet. Von anderen Leuten war es gar kein Problem, aber mein Dad mir Mathe-Nachhilfe gegeben hat, nee, das ging nicht. Das war schlimm.
Es gibt doch wahrscheinlich so Sachen, das ist wie über Arbeit reden mit dem Partner oder sowas. Das ist vielleicht nicht. Oder, ja, es gibt gewisse Themen, die gehen einfach nicht, das stimmt.
Ja. Ja, der Freund von einer guten Freundin hatte das auch. Der hatte sehr frustrierende Kunden, die sie im Geschäft bedienen mussten. Und dann Informatik hat bei ihm dann so halt so dieses Laden runter abschalten ausgelöst. Und dann kann ich schon verstehen, dass dann du sagst, ja, ich will es trotzdem wissen, ich frage jetzt halt andere Leute. Mhm. Also Frauen allgemein können ja eigentlich alles. Was man fürs Programmieren braucht, es fehlt nichts. Du musst lesen und schreiben können.
Interessante Thematik, die wir gerade absteigen hier.
Naja, ich sag nur, es wird zu oft einfach ignoriert. Man sagt sich so, ja, die Leute, die es interessiert, die kommen dann schon. Ja, die Leute kommen, aber es gibt auch viele Leute, die haben ein bisschen viel Freizeit und die kann man abholen. Und dann kann man sich auch aussuchen,
das stimmt,
in welche Richtung man die Community entwickeln möchte.
Die Leute wissen auch manchmal gar nicht, was sie interessiert.
Mhm.
Ich glaube, manchmal kriegt man ja irgendwie so ein Intro zu irgendwas, wo du dir denkst, ach, das ist ja krass, da habe ich ja noch nie von gehört, das mache ich jetzt. Das finde ich ja total spannend, wusste ich gar nicht, dass das gibt. So.
Mhm.
Es gibt ja viele Leute, die halten Programmieren für furchtbar langweilig, bis sie das erste Mal gemacht haben. Und dann stellen sie fest, das ist furchtbar langweilig.
Ja, und dann sagen sie, wenn ich ein Problem habe, dann
löse ich
das. Und dann
wenn ich einmal angefixt bin, dann möchte ich dieses Problem lösen.
Ja, mit so vielen Sachen. Man kann halt Spaß dran haben. Also ich weiß nicht, ob Steuerberater auch in ihrer Freizeit sich sowas anschauen.
Also wenn du da einen kennst, den kannst du mir gerne mal vorbeischicken.
Man kann damit viel im Spaß haben.
Ich will die ganze Zeit den Bogen spannen, so wie gut funktioniert denn das jetzt in der Pandemie?
Intros?
Oder allgemein so das Meetup für dich, weil ich habe nur so diesen Vergleich, ich habe meins komplett abgebrochen. Meins findet quasi nicht mehr statt. Und wie ist das bei euch? Aber ihr wart ja schon immer ein Team von, was, 4, 5 Leute?
Wir waren mal 5 Leute, ja. Genau. Und dann die Vasia hat dann ihre Professorenstelle bekommen in den USA und war dann... Zeitzonen sind wirklich schwer zum Überbrücken. Mhm. Also da muss sehr viel persönliche Verbindung da sein, dass du über eine
Das ist wirklich
anstrengend. Über mehr als eine Zeitstunde weg etwas organisiert. Es ist dann immer in deiner Nacht oder in komischen Zeiten.
Das ist vielleicht ein bisschen tricky, das stimmt.
Genau.
Das flasht mich immer, wenn mich Jupp anschreibt, weil ich dann überlege, wie spät ist es bei dem gerade. Heute früh schreibt er mir. Warte, was hat er geschrieben? Achso, heute früh hat er mir geschrieben, haha, keine Hose. Wann hat er mir das geschrieben? Heute um 10. Das war wirklich eine Uhrzeit, wo bei ihm irgendwie nachts um 2 ist.
In Deutschland ein Unterschied um 1 Uhr.
Krass, ne? Krass.
Schön, dass er um 1 Uhr nachts uns hört und darüber erheitert wird.
Er hat immer mal gesagt, dass er uns zum Einschlafen hört.
Oh.
Oh.
Mm.
So.
So?
Ja, also Meetups funktionieren in der Pandemie also schlechter und wenn du mehr Zeitzonen hast, dann noch schlechter.
Mhm. Oder besser, das ist auch lustig. Für die, die Vorträge geben, kann das zum Teil super passen, wenn die über ihren Mittag deinen Vortrag füllen.
Stimmt.
Und die Leute hören das am Abend.
Ich spreche mal eben in der Mittagspause auf einem Meetup oder sowas.
Das ist ja auch genau. Witzig.
Dann machst du eine Stunde und etwas Mittag und gibst in Europa den Vortrag. Und in Japan ist das Abend zu der Zeit. Die hören das dann auf dem Heimweg.
Völlig neue Möglichkeiten.
Aber das muss dann auch zufällig passen.
Für uns sind dann USA.
Das muss dann wirklich zufällig dieser 9 Stunden oder 8 Stunden Unterschied sein.
Der nächste Schritt ist aus dem ÖPNV ja. heraus ein Meetup halten.
Warte mal, Entschuldigung. Nee, ich kann es gar nicht ausdenken. Entschuldigung, kleinen Moment, ich muss hier mal kurz aussteigen. Ich halte gerade eine Präsentation vor 100 Leuten. meine Fahrkarte habe ich. Oh Mist, wartet mal kurz, ich muss. Und dann ist er weg, weil er das WLAN aus dem Zug benutzt hat. Und dann muss.
Oh Mann. Ja, okay, also. Die zwei Arten Meetups, die wir noch hatten, die so allgemein zugänglicheren und die sperrtechnischen, die haben wir immer noch gemacht. Und es gab wieder mal Rustfest, gab so diesen Impuls weiterzumachen. Mhm. Weil es wurde irgendwann klar, dass wir nicht in die Niederlande können.
Das ist leider. Ja.
Sehr traurig. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen uns die ganzen Technologie-Stacks anschauen, die es so gibt. Wie kann man präsentieren? Wir haben ein Meetup gemacht mit Jitsi, beziehungsweise wir haben damals, als Jitsi noch relativ instabil war, haben wir versucht, ein Meetup zu machen mit Jitsi und dann gesagt, lieber nicht. Dann haben wir mit OBS rumgespielt. Wir haben 3 Meetups mit OBS und UDP gemacht.
Hat OBS irgendwie ein Streaming-Backend oder ist das wirklich
ja.
krass?
OBS heißt Twitch ja Open können. Broadcasting Studio.
Ich kenne immer bloß den Teil, der dann meinen Webcam-Feed verwurstet und irgendwie den Hintergrund austauscht. Den Rest habe ich noch nicht
benutzt. OBS ist so das Tool für die ganzen Twitch-Streamer.
Ja, klar, aber die schicken es bloß bis zu Twitch.
Achso, du meinst, du kennst kein Receiving.
Es gibt vor allem, wenn...
Nein, die Twitch-Streamer, die machen alles lokal mit OBS und Plugins und genau. so. Also wenn du dann siehst, wie dir da so Herzchen und Namen und irgendwas genau. alles einblendet, das machen die lokal und was die zu Twitch schicken, ist RTMP.
Ja, aber die Leute, die diesen Twitch angucken, gucken den über Twitch. Und die Leute, die sich dein Meetup angucken, gucken sich das nicht über Twitch an, sondern was ist denn da die zentrale Verteilerstelle? Auch ein OBS oder was habt ihr da genau?
Wir haben es tatsächlich über Twitch gemacht am Anfang.
Ach so, also doch, okay.
Ja. Also wir hatten Danilo in Rapperswil. Der hat genug Kontrolle gehabt über seine NAT-Firewall, dass wir da mit IPv4 und 6 einfach reinkonnten. Und dann hat er einfach UDP-Ports auf der Firewall aufgemacht und reingemappt in sein lokales Netzwerk. Und dann haben wir von außen... Ich hatte 2 OBS-Instanzen am Anfang. Und nach viel Programmieren haben wir es dann rausgefunden. Das Beste, was du machen kannst, ist, du hast einmal VLC, der deine Webcam abgreift und einfach auf ein UDP-Socket draufspickt. Und dann ein zweites Mal VLC, das deinen Bildschirm abgreift und auf einen anderen Port schickt. Und das machen dann alle, die einen Vortrag halten. Dann haben wir uns da die Command Line, das ist so ein Dreizeiler. Und dann hat er Daniela das bei sich gemixt und war dann der MC, sozusagen das Studio. Ich habe dann oft MC gemacht und andere Leute haben präsentiert.
Abgefahren. Das heißt, das ist
Ja.
das, du redest das vom Meetup oder vom Rustfest?
Von Meetup.
Vom
Das,
Meetup.
also wir haben das ausprobiert und haben gemerkt, das ist die beste Art, wie du Meetup machen kannst. Wenn alle VLC installieren können und Command Line bedienen können, dann schickst du ihnen per E-Mail einen Link. Da ist alles hart drin, also Portnummern, IP-Adressen, alles. Und die kopieren das einfach in ihre Shell rein und das geht durchs Internet durch. Unverschlüsselt, aber es geht.
So macht man das. Geil. Habt ihr
Ja,
diesen,
so macht man das.
schaut ihr euch die SN, die Starship Starts an? Die SpaceX Starship Starts?
Ja, manchmal. Also
Der
sie
letzte.
explodieren in der Zwischenzeit ein bisschen
Sie
oft.
explodieren in letzter Zeit weniger.
Sie kippen einfach schon vorher um.
Die 15 ist tatsächlich sauber gelandet und nicht explodiert hinterher. Und da war, ich gucke das immer mal, ich habe damit auch meinen Vater so ein bisschen angefixt, und der schickt mir jetzt bei jedem lepperten anderen SpaceX-Start auch noch, ja, guck mal, ist gerade ein Video, ist so, nee, cool, ich weiß nicht an. Aber zumindest, auf dem Feed hat man neulich erkannt, dass der Feed von der Rakete, den man da in dem YouTube-Stream gesehen hat, auch via VLC kam. Da wurde nämlich genau dieser
Ja, shit.
VLC, dann stand da UDP Doppelpunkt Doppelslash und eine IP-Adresse, die dann wahrscheinlich über Starlink geteilt wurde, in dem Feed drinne. Oh, sehr cool.
Ja. Ja, wir hätten fast VPN aufgesetzt, aber dann haben wir gemerkt, Port Forwarding reicht eigentlich. Und was wir dann aber auch feststellen mussten für eine Konferenz, wo du einen Redner nach der nächsten Rednerin hast, geht das nicht. Also du brauchst dann halt immer
Du brauchst diese
10,
Lobby.
15 Minuten.
Diese Lobby, wo
Genau.
du irgendwie mal kurz den Moderator wieder reinschaltest. Und dann brauchst du irgendwie so ein Backstage, wo du die Leute schon mal antesten kannst, bevor du es auf den Livestream stellst, ne?
Ja, du hast gerade die Wunschliste fürs nächste Rustfest erraten. Weil das hatten wir nicht bei
Habt ihr euch mal mit den Leuten unterhalten, die den Kongress machen? Weil die haben doch auch eine total abgefahrene, mittlerweile komplett Open Source Videoinfrastruktur, mit
Das
der
Wok
sie
damit reinziehen klingt
das
eigentlich,
VOG, genau.
klingt nach einer sinnvollen
ja,
Idee.
das ist genau das Ding, du brauchst dann das Wok, weil die Infrastruktur kann alles, aber sie ist halt super komplex.
Ach so, du brauchst natürlich auch Leute, die
Und
Skills drauf haben, diese Infrastruktur zu bedienen. Quasi.
die Hardware,
Und
ja.
die machen die das nicht mit?
Genau.
Habe ich ja nicht mal irgendwo eine Webseite gesehen, dass du das VOG quasi mieten kannst? Also haben die sich
Du
damit quasi
kannst,
eine
ja. Die
Ausgründung
machen
gemacht
definitiv auch
direkt? andere
andere
Veranstaltungen, die haben auch schon andere Konferenzen oder Meetups.
Also Rustfest Rome wurde zum Beispiel vom
Sister, genau, da war das nämlich.
VOG
Ich habe ja
gemacht.
eine relativ
Ja.
kleine Filterblase, deswegen
I
muss es ein Rustfest gewesen sein.
see. Ja, es gibt auch andere. Also die CCC-nahen Dinge werden oft, also die Konferenzen Gulasch Programmiernacht und
Die werden fast alle
COSIN
von
aus der
gemacht.
Schweiz, die werden alle vom VOG gemacht. Es gibt inzwischen auch ein CH-VOG. Und wenn ich die Hardware richtig verstanden habe, brauchst du
Schmuck.
einen Tower und dann irgendeine starke Nvidia-Karte drin, weil die halt in Hardware H265 kodieren können.
Ach so, da musst du natürlich encoden können in Hardware, das macht natürlich Sinn.
Genau. Und dann brauchst du noch Kameras, Stative und Leute, die das bedienen. Und den ganzen Rest
Ich meine,
kannst du
von der
mit
Hardware,
XML steuern.
genau,
Das ist schon cool.
von der ganzen Hardware mal abgesehen, die hast du ja bei so einem verteilten Remote-Meetup oder einer Konferenz nicht, oder brauchst du nicht, ne? Weil jeder immer bloß seine Webcam und seinen Bildschirm da teilt, ne?
Ja, es wird besser, aber du bist dann halt sehr schnell, ja, dann musst du Software installieren und dann brauchst du das noch und dann vielleicht noch das. Und es sind dann halt einfach mehrere Schritte. Und ich habe so das Gefühl, so nach drei, vier Schritten sagen die Leute, ah, doch nicht. Und darum, diese drei Schritte solltest du dir aufsparen für irgendwie vernünftigen Ton. Wenn es geht, ein bisschen Licht und den Vortrag. Und das Übertragen sollte eigentlich browserbasiert sein. Mhm. Also so, klick diesen Link an, wir machen den Rest. Gib uns vielleicht noch Zugriff auf deinen Bildschirm. Und das funktioniert sehr gut mit Jitsi. Mhm. Das Meetup von Linz macht's mit Zoom. Und da gibt's noch eins. Das, was wir für Rustfest hatten, StreamYard. Das ist eine abgespeckte OBS-Version im Browser. Mhm. Kannst du Einladungslinks schicken und die Leute machen das und dann können die Veranstalterinnen alles machen, also so Panels rumschieben, Folien links, Speaker rechts oder nur die Leute, die reden, nur die Folien. Das geht alles. Das Einzige, was du den Leuten dann sagen musst mit StreamYard, ist so, ja, vielleicht nicht mit zwei Bildschirmen präsentieren, weil das dann manchmal den Browser verwirrt. Aber sonst ist das die einfachste Lösung, wenn das etwas browserbasiertes ist, weil installieren, wenn die Leute das nicht schon haben.
Ja, Web for the win.
Ja.
Definitiv.
Ist echt wahr. Das war easy.
Genau, und dann um die.
Sorry.
Hm? Na, sag.
Nee, ich meine, du machst gerade für sowas halt easier, für Sachen, die du nicht regelmäßig brauchst, die das Onboarding möglichst easy ist, wenn du Leuten sagst, hier, Link fertig, läuft, wunderbar.
Onboarding.
Mhm. Ja. Und dann, was ich gemerkt habe, ist, dass es manchmal hilft, einfach doch selber einen Vortrag zu machen. Also, ich versuche, 1 bis 2 Vorträge zu geben pro Jahr.
Ah, krass.
Ja.
Da ist schon eine ganze Menge Arbeit drin, oder?
Mhm. Ja. Du musst ein bisschen Glück haben mit den Themen, weil wenn du dich hinsetzt und sagst, ich mache jetzt einen coolen Vortrag, dann kommt nichts in der Regel.
Wird nichts, ja, auf jeden Fall. So geht's mir.
Genau, aber vielleicht hast du ja irgendein Mitarbeiter, Kunden oder ein Chef, der dir sagt, das Thema, das müsste man sich mal anschauen. Und dann denkst du dir vielleicht, okay, darüber mache ich jetzt einen Vortrag. Dann schaue ich mir das mit dem Vortrag an. Oder du machst sowieso irgendeine Analyse von einer Technologie.
Das habe ich immer so als Vorwand genommen, um zu sagen, irgendwann halte ich mal bei uns auf dem Webmeetup in Dresden oder sowas, hätte ich mal einen Webmontag, halte ich mal einen Vortrag über Webaudio, wollte ich mich schon immer mal reinarbeiten. Vortrag habe ich, glaube ich, auch nie gehalten.
Hast du nicht? Was hast du damals gesprochen gehabt?
WebAssembly.
Ah, okay.
Ja, irgendwas mit Web.
Ja. Wie sich bei dem Meetup ja gar nicht anbietet.
Hast du dich dann beim Einarbeiten im Webaudio irgendwie mit WebAssembly beschäftigen müssen? Hast du gedacht, das ist schon groß genug?
Nee, WebAssembly war einfach so geil und ich hatte mal Bock, einen Vortrag über WebAssembly zu halten. Und das hatte nichts mit WebAudio an der Stelle zu tun. Man kann die beiden auch ganz gut mischen, auf jeden Fall. Aber das Problem, was ich dann hatte, war, der Vortrag ist zu einem übelsten Brett geworden. Also der hatte irgendwie 60 Folien und da waren die Leute tatsächlich vollends informiert, als der vorbei war mit dem WebAssembly-Vortrag. Du hattest vorher noch nie was davon gehört und hinterher wusstest du, wie man Rust nach WebAssembly kompiliert. Das war, glaube ich, ein bisschen viel.
Aber war alles drin, inklusive Demo, das war cool.
Naja.
Und Streaming-Technologie.
Ja, Streaming-Technologie. Ja. So, jetzt hast du also dein Meetup komplett in die Cloud verschoben und machst das alles online. Und könntest du dir vorstellen, dass du es so weiterlaufen lässt? Oder du machst es ja jetzt schon ein Weilchen, oder?
Ja, sind es dann 4 Jahre.
4 Jahre, also wir machen das hier seit 4 Jahren.
So ist es.
Und was auch ein Problem ist, was mir aufgefallen ist bei meinem, manchmal kriegt man es hin, dass Leute kommen, sich das angucken. Man kriegt es auch vielleicht manchmal hin, dass jemand einen Vortrag hält. Was richtig schwierig ist, sich jemanden zu motivieren, zu sagen, du, ich nehme dir mal Arbeit ab von diesem Dings. Also da hat mir in Dresden der Henrik, keinerlei Verwechslungsgefahr, von Henrik Skopin auch sehr viel Arbeit abgenommen. Wir haben abwechselnd ein Mozilla und ein Rust-Meetup gemacht. Aber allgemein so bei Organisationen, nicht nur bei Meetups, ne, aber auch bei anderen Organisationen, wo du was mit Herzblut machst, ist es manchmal schwierig, Leute zu finden, die dann sagen, pass auf, ich nehme dir das mal ein bisschen aus der Hand. Na, weil so ein Meetup möchtest du ja vielleicht auch nicht ewig alleine weitermachen. Vielleicht möchtest du dich da mal eine Runde ausklinken und mal was anderes machen und schauen, dass es nicht sofort stirbt, wenn du irgendwie das Ruder aus der Hand gibst. Kieran und ich waren in einem Studentenverein und da haben wir auch immer geschaut, dass wir jemanden finden, an dem wir das dem wir als nächstes die Verantwortung in die Hand drücken können. Wie ist denn da deine Erfahrung?
Zum einen habe ich jetzt gerade vergessen zu erwähnen, dass wir ja noch ein anderes großes Meetup in Zürich hatten, und zwar das Mozilla Meetup. Ja, die habe ich leider vergessen. Und zwar hatten die ein Dual Meetup zwischen Bern und Zürich, also der Hauptstadt und der größten Stadt der Schweiz. Und die haben.
Frag mich jetzt nicht, welche ist. Nee,
Quatsch. Zürich ist die große.
Ah ja, ich mach Spaß.
Gerne, eine schöne Stadt.
Genau, und sie hatten uns halt unterstützt am Anfang. Sie haben gesagt, hey, kommt also auf unsere Meetup-Plattform. Dann haben wir irgendwann die eigene Gruppe gemacht. Beziehungsweise wir haben die Gruppe von jemand übernommen, der hat das Meetup gemacht zum 1.0 Release und dann nie wieder, das schlief total ein. Und wir haben dann Kontakt herstellen können zum Glück und der hat gesagt, hey, ich sponsere euch die 50 US-Dollar pro Jahr
für das Meetup,
damit ihr weiter Meetups organisieren könnt. Und die Leute hatten in diesem Sinne einfach Glück, dass neue Leute gekommen sind und gesagt haben, das ist etwas, was uns interessiert. Wir haben das Bedürfnis, vielleicht weil wir ein Problem lösen wollen oder weil wir irgendwie uns besser in die Materie einarbeiten wollten oder weil wir uns in der Richtung selbstständig machen wollten. Also das Thema kam relativ früh auf. Wir haben gesagt, ja, wir brauchen halt die Kontakte. Das ist auch eine Motivation. Also wenn du sagst, du willst mit dieser Technologie in dieser Stadt arbeiten, ist das eine gute Idee, ein Meetup durchzuführen, ein paar Vorträge zu geben, allen Leuten zu sagen, hey, ich kann das, es hat noch mehr Leute in der Gegend.
Also die Motivation ist da, wenn du jemand bist, der Arbeitgeber ist, zum Beispiel, meinst du, der Leute sucht, die das irgendwann können und dann für dich arbeiten, oder die...
Genau, nur sind Arbeitgeber oft nicht in dieser Schiene drin, dass sie sagen, ich organisiere jetzt etwas, die machen eher so Werbe-Events und dann kommt niemand.
Genau.
Oder sie gehen zu Berufsmesse und dann kommen nur Leute, die so, ja, ich kann alles programmieren und Kalman, gell, dynamisch und so, piu, piu. Schön. Wir haben es mehr aus der Sicht raus gemacht, wir möchten nach dem Studium irgendwo arbeiten können, wo sie was brauchen.
Ah, das ist gut.
Also aber Stellensuchende.
Habt ihr Leute gefunden, die seitdem nach euch in der Organisation von dem Meetup eingestiegen sind und selber mit Veranstaltungen organisieren und das mitmanagen? Oder ist das noch der harte Kern, die das weitermachen, die das von Anfang an gemacht haben?
Es ist noch ein Teil vom harten Kern übrig. Und Gary, falls du das hörst, vielleicht übernimmst du dann irgendwann das Meetup in Zürich. Wir haben jetzt ein, zweimal Leute gefunden. Kein Druck. Die sagen, hey, ich organisiere mal einen Vortrag. Und dann sagen wir, super, unterstützen wir. Also unterstütze ich die Leute dabei, hey, finde Leute, die du selber toll findest, wenn du sie anschreibst und ihnen sagst, hey, wir in Zürich hast du Leute, die haben Erfahrung mit dem ganzen Streaming-Zeug, du machst einfach deine Folien oder deine Demo und die erklärt dir dann in 5 Minuten den Rest. Dann ist das ein Einstieg in die Organisation, wie man Dinge organisiert. Es kann natürlich sein, dass die Leute dann sagen, aha, ich habe jetzt diese Fähigkeit erlernt, ich mache jetzt mein anderes Ding. Kann sein. Oder sie das Interesse verlieren.
Mit Blackjack.
Ja, genau. Hallo Bender. Das kann sein. Aber was hat die...
Sagt man... Also es ist ein ungelöstes Problem, eigentlich so ein bisschen Nachwuchs zu finden. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Irgendwie muss man wahrscheinlich den Leuten noch so das Gefühl geben, das ist jetzt hier dein eigenes Ding. Du musst nicht einfach bloß meine Arbeit weitermachen so und Hauptsache es macht jemand, sondern das ist ja irgendwie, ihr habt euch ja mit eurem Meetup und mit eurer Organisation, ich denke jetzt an jedwede Organisation, die jemand aufbaut und dann vielleicht Nachwuchs sucht. Ich denke jetzt auch an unser Studentencafé. Man muss irgendwie demjenigen, der in deine Fußstapfen tritt, das Gefühl geben können, du kannst dich hier selbst verwirklichen und musst nicht einfach bloß irgendwie dasselbe weitermachen, was andere Leute aufgebaut haben oder sowas wahrscheinlich.
Mhm. Und gleichzeitig darfst du nicht das Gefühl vermitteln, es ist alles egal, habt es, macht es jemand. Mhm. Also diese Balance zwischen, wir hätten gerne so ein bisschen in die Richtung, also jetzt bei dem Thema Rust zum Beispiel, und wir hätten gerne ein bisschen Qualität, wir hätten gerne mehrere Vorträge, es ist okay, wenn es Pausen gibt und du darfst auch gerne selber vortragen oder eigene Themen und eigene Leute bringen. Und dann kommt das, was man halt selber akzeptieren muss, dass Leute es anders machen, zum einen, oder dass, wenn man es dann übergeben hat, dass es stirbt. Das kann trotzdem passieren. Man darf dann nicht böse sein, wenn die Leute dann das Interesse verlieren, dann kann man sagen, okay, vielleicht kommt's noch, vielleicht bist du selbst zu ungeduldig und hast dann drin, ja, wir haben jeden Monat und jetzt gibt es 2 Monate eine Pause, was ist denn da los? Vielleicht kommt's dann im 4. Monat. Und wenn du es dann wieder selber machen willst, dann kannst du es ja wieder selber machen. Was einfach schlecht wäre, wäre, wenn du es Leuten übergibst und dann immer so von hinten so noch dazu.
Das ist noch so der alte Mann, der den Neuen über die Schulter schaut und naja, es
gibt ja ein bisschen die Gefahr. Oder die Mama, die beim Fahren dann immer sagt, so, und jetzt schau nach rechts und nach links. So vom Rücksitz aus.
Das ist sicherlich auch ein Problem, was viele Open-Source-Projekte haben. So, dass du irgendwie, dass du was abgibst, was du irgendwie 10 Jahre entwickelt hast und dann gibst es weiter an jemand anders und der schreibt es dann irgendwie oben auf eine Art und Weise, die du nicht magst, ne? Manchmal bist du das aber auch einfach selber. Na, manchmal nimmst du irgendwie. Warum ist es eigentlich so, dass wenn ich ein Softwareprojekt wieder in die Hand nehme, was ich selber.
Ist das unbedingt neu schreiben willst.
Was ich selber 3 Jahre entwickelt habe und mir dann mit 1-2 Jahren Abstand nochmal angucke, dass ich das immer scheiße finde, was ich damals gemacht habe. So, Zukunfts-Ich und Vergangenheits-Ich sind da irgendwie komplett unterschiedliche Auffassungen. Woher kommt das? Wie
nennt man
das?
Du hast ja auch viel gelernt in der Zwischenzeit. Vielleicht irgendwelche Best Practices, vielleicht sogar eine ganz andere Sprache oder nur andere Frameworks und willst natürlich auch das benutzen, was du in der Zwischenzeit gelernt hast und schaust halt auf vor allem die Sachen, die du früher gemacht hast, mit den Augen, von wegen, das hat dein ungebildetes Ich gebaut. Und entwickelt und sich drüber Gedanken gemacht. Und ich glaube, man ist ein bisschen kritischer mit sich selbst als mit anderen Leuten, die ja potenziell sowieso klüger sind als ich.
Meinst du, wenn du deinem vergangenen Ich begegnen würdest, so 5 Jahre, 10 Jahre her, wärst du total so herablassend und vatermäßig? So,
ich habe schon häufig drüber nachgedacht in der Situation, was ich meinem vergangenen Ich für Tipps geben würde und was ich so ändern wollte, aber gleichzeitig wird das natürlich je nachdem, welcher Zeitreisetheorie man subscribed hat, ganz witzige Konsequenzen mit sich ziehen.
Nehmen wir mal hier das Alternative Universe, ne? Du kannst in der Vergangenheit zurückreisen.
Ja, dann ist es eh irrelevant, dann bringt es mir ja nichts.
Ach so, nett. Also du würdest es nur aufgrund des eigenen Vorteils machen?
Wenn ich schon mit mir selber rede, natürlich geht es um den eigenen Vorteil. Aber gleichzeitig wäre es natürlich auch interessant, mal meine vergangene Perspektive von mir selbst erläutert zu bekommen, weil ich meine, ich habe ja eh die Hälfte vergessen. Die Hälfte ist gut unterschätzt, wahrscheinlich so 80% vergessen von dem, was ich früher gedacht habe, zu Dingen. Aber gleichzeitig war ich halt auch ich habe einfach dieses Bild von mir, dass ich ein naiver Vollidiot war. Aber ich habe halt, wie ich schon mal meinte, auch dieses Bild von mir in der Zukunft, dass ich wahrscheinlich ein naiver Vollidiot sein werde. Also Präsens Kilian ist immer der Beste.
Du bist jetzt noch kein naiver Vollidiot, aber du wirst
es mal sein. Ich habe Angst, dass ich so ein konservativer alter Spack werde. Ich weiß es nicht. Ich habe nur die Angst, es ist völlig irrational. Aber das Problem ist, wenn es so wäre, ich kann nichts daran ändern, weil der Zukunftskian ist ja derjenige, der dann im Präsens sitzt und über Vergangenheitskian, aka mich, lacht. Und ich habe ja dann nichts mehr zu sagen, mich gibt's ja nicht mehr.
Zukunftskilian hat die Deutungshoheit.
Ja, eben. Das ist das Problem an der Sache. Ich bin ein bisschen abgetriftet, tut mir
leid. Da fällt mir ein Schröder-Zitat ein.
Oh Gott, welcher der Schröder?
Der Gerold, der Altkanzler da von Deutschland.
Ach so.
Der hat in einem Interview jüngst gesagt, ich habe als Bundeskanzler die Revolution verhindert, die ich als junger Mann selbst organisiert hatte.
Schön. Scheiße.
Ja.
Scheiße.
Blöd lieb's.
Deswegen darf man Leute ab einem gewissen Alter nicht mehr regieren lassen. Ja, die Baerbock ist schon fast zu alt, ehrlich gesagt, um Bundeskanzlerin zu werden.
Aber ihre Initialen passen so schön. Ich würde gern zumindest eine Amtsperiode eine Kanzlerin haben, deren Initialen ACAB sind. Das wäre, das kann man so richtig schön in die Welt tragen.
Ich glaube, damit wird sie auch in der Geschichte bleiben. Lange Zeit, oder?
Du meinst, dass die schon seit Jahrzehnten Leute Wahlwerbung für sie auf den Straßen machen mit Graffiti?
Das ist auf jeden Fall die akronymisierbarste Kanzlerin, die wir je hatten.
Das auf jeden Fall. Sehr schön.
Haben wir noch was?
Mal schauen. Ja, zum Leute finden. Also ich würde sagen, das Einfachste ist, man muss so einen guten Nährboden schaffen. Sagen, schaut, das ist ein Umfeld und es ist nicht nur der Vortrag, sondern es ist auch das Umfeld. Mhm. Gewisse Meetups gibt es immer Pizza, bei anderen gibt es nichts.
Das habe ich falsch gemacht. Jetzt, Pizza? Oh, ich habe nie Pizza bestellt. Ich habe einfach bloß... Oh, das war's. Sorry.
Warum kommen die Leute dann? Ist das wegen der Pizza oder ist es wegen dem Thema?
Es ist wahrscheinlich die Pizza.
Das ist die Frage.
Das ist wahrscheinlich die Frage. Genau.
Wir haben gemerkt, wir hatten bei vielen Meetups Pizza. Die Pizza war nicht das Ausschlaggebende. Es war das Thema. Die Pizza ist so ein nice to have, das gibt dir so einen kleinen
Boost. Dann habt ihr das doch richtig gemacht.
Ja, aber erinnert ihr euch noch an die Zeit BC, also bevor Corona, wo man gemeinsam aus demselben Pizzakarton gegessen hat?
Oh ja, wo du so 6 Pizzakartons hattest und du konntest von jedem ein Stück nehmen.
Das ist sowas von unhygienisch, aber ob wir irgendwann wieder an den Punkt kommen, wo mehrere fremde Hände in dieselbe Kiste greifen?
Pizza.
Pizza.
Kleiner Spoiler, zukünftiges Ich wird sich wahrscheinlich heute eine Pizza holen.
Das ist eine sehr gute Idee.
Du meinst ein sehr naher Zukunfts-Du.
Mhm. Ich glaube, Kian, das machen wir auch, oder? Holen wir uns jetzt noch eine Pizza? Okay, gut.
Pizza ist immer gut, kann man nie was falsch machen eigentlich. Ich habe noch nie ich habe einmal eine ekelhafte Pizza gegessen.
Sei mal enthusiastisch, sag mal ja,
wir holen Ja, total. Ich habe eine Pizza mit Nutella gegessen, wollte ich bloß gerade sagen, die war richtig widerlich. War sogar in der echten Pizzeria. Ich weiß nicht, wie die das verbrechen konnten.
Ich glaube, jeder probiert mal aus, irgendwo Nutella drauf zu machen, wo es nicht hingehört.
Ja, das gehört ja wirklich nicht hin.
Ja, ich wollte nur warnen vor Gummibären auf Pizza. Ja, sehr
noch,
schlecht.
Noch schlimmer.
Aber ja, das andere, was halt ist, wenn du dann die Leute hast, mit oder ohne Pizza, was ich nicht empfehlen kann, ist Süßigkeiten. Weil das...
Nicht?
Was Nein, kann denn da schief gehen? Meinst du, Zucker bringt die Leute weg oder was? Oder?
Mhm. Zucker macht die Leute nervös und so schnellschüssig. Und du bist ja an dem Meetup und du lernst Leute erst so ein bisschen kennen. Du kennst ja die meisten Leute nicht. Du hast ja bei einem In-Person-Meetup vielleicht ein Drittel der Leute, die regelmäßig kommen. Mhm. Und 2/3 sind jedes Mal neu. Das heißt, du musst eher entschleunigen. Also vielleicht Kaffee, wenn es in irgendeinem Büro ist. Oder vielleicht wenig Bier, aber es soll kein Gelage werden, oder was man auch sagen, wir machen überhaupt kein Bier. Also von Rust haben wir uns geeinigt darauf, dass wir keine Volksdrogen verteilen. Also es gibt Brot oder Nüsschen oder Salzstangen, Wasser oder Saft und dann, wenn man kann auch selber zum x-beliebigen Markt gehen und dann holt man sich so ein Sixpack. Oder manchmal wird es auch gesponsert. Und wir hatten auch schon die Diskussion mit einer Firma, die hat gesagt, ja, und wir machen euch den Kühlschrank auf. Und wir so, ja, ist super lieb, aber wir hätten lieber den Kühlschrank ohne das Bier. Und sagt, ja, das ist halt im gleichen Kühlschrank, ist das ein Problem? Sagt er, nein, natürlich nicht. Mhm. Und dann stellst du halt das Bier nicht auf den Tresen. Und wenn jemand dann weiß, dass es in dem Kühlschrank Bier hat, dann nehmen sie sich halt Bier. Das ist dann... Aber das ist so das Grundding, du musst halt das definieren, wie du das haben möchtest in deiner Community und dann können die Leute das gut finden oder schlecht. Und wenn das dann mit guten Vorträgen zusammenfällt, dann kommen dann Leute und dann kommen auch Anfragen und da ist das Kritische, man muss sehr schnell auf die Leute antworten.
Wenn sie was machen wollen, dass sie nicht zu lange hingehalten werden.
Genau. Maximal 24 Stunden oder Wochenende plus 24 Stunden. Und dann antworten, weil wenn man langsamer ist, dann haben die Leute so ein Gefühl, so, die sind ein bisschen langsam, und dann ist das Interesse weg.
Wir hatten immer mal Meetups, auch andere Meetups bei uns im Büro in der Firma organisiert, da war dann meine Firma Sponsor. Und die haben sich dann, die haben dann natürlich, da wurde dann Bier hingestellt und dann hat man manchmal am nächsten Tag noch Bier im Büro. Das ist so ein bisschen gefährlich.
Erinnert mich ja mein...
versagt man dann nach dem Feierabend auf ein Bier im Büro mit einem Kollegen.
Erinnert mich ja mein Praktikum bei Audi damals, mein Schulzeitpraktikum, wo ich ein bisschen geflasht davon war, dass du natürlich jederzeit, immer zu jeder Tageszeit dort Bier bekommst, weil das gehört halt einfach dazu, zum Arbeitsumfeld.
Das könnte die Verarbeitungsqualität von diesen Autos erklären.
Wäre nur schlechter ohne, glaub mir. Nee, Audi sind ja ganz gute Autos.
Ja.
Jetzt haben wir das Thema Bier zu Audi sind gute Autos
umgewandelt. Ich wollte keine Werbung machen.
Alle anderen Autos sind auch gute Autos.
An alle restlos.
Aber wenn du an das Arbeitsklima von Audi denkst, dann ist das schon eher so kumpelhaft und so Bierbäuchlein hat jeder.
Ist halt Bayern. Ich meine, was will man machen? Das gehört dazu.
Ja, klar. Aber wenn du halt das sagst, okay, wir wollen das verändern, die Industrie, wir wollen, dass andere Leute reinkommen, dann musst du halt ein Klima schaffen, dass die Leute attraktiv genug finden, dass sie sich reintrauen.
Ach, du meinst, dieses Kumpelhafte, alle trinken Bier zusammen, ist eher unattraktiv für andere Leute?
Für Leute, die nicht schon kumpelhaft Bier trinken, ist das kein attraktives Umfeld.
Ah, krass. Das eröffnet mir ganz andere Ansichten, ehrlich gesagt. Also ich wollte gerade sagen, mir fehlt es total, mit einem Kollegen mal ein Bierchen trinken zu gehen. Aber es gibt natürlich auch Kollegen, die nicht gerne mit Bier trinken gehen, weil sie irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, oder ich geht ja nicht ums Bier trinken, also aber ist es dann vielleicht was vielleicht Frauen von solchen Arbeitsumfeldern fernhält oder sowas? Oder was meinst du damit?
Also was hast du für, du musst jetzt immer davon ausgehen, die Leute haben ein zu schlechtes Bild von dir. Und wenn du etwas organisieren willst, dann musst du präsentierst immer nur das Beste, die Leute wissen das und ziehen davon etwas ab.
Ah ja.
Ja, immer. Also das machst du auch. Wenn du irgendwie einen Laden siehst und sagst, ja, wir sind der beste Pizzaladen der Welt.
Dann werden sie wohl der zweitbeste Pizzaladen sein.
Genau, genau. Das machst du automatisch überall. Das heißt, wenn du dann die Leute siehst, die stehen im Kreis, es sind alles Männer, es wird dieses laute Gegröle und so, dann ist dein erster Gedanke vermutlich nicht, ach, das sind Programmierer, die sich nach einem super technischen Vortrag noch so ein Entspannungsbierchen gönnen, sondern du denkst eher so am Fußballplatz. Ja.
Und wenn du,
ein bisschen, ja. Und wenn du halt in diesem Modus schon drin bist, dann kannst du sagen, ja, es gibt Leute, die das machen, es gibt Leute, die das nicht machen, ich stelle mich mal dazu, ich habe da keine Berührungsängste. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann wirkt das halt so wie dieses Umfeld und da gehen Leute halt nicht hinein. Ist ein Vorurteil, klar, aber wenn du etwas der Öffentlichkeit mitteilen willst, dann bist du ja dafür verantwortlich, dass das möglichst richtig ankommt.
Das heißt, du meinst, wenn das so sehr wirkt, wie die Leute, die da sind, sind eh schon alle Buddies untereinander, dann könnte das sogar eher ein Nachteil sein, wenn du jetzt zum Beispiel neue Mitarbeiter gewinnen willst oder sowas.
Genau, und darum haben wir auch gesagt, wir machen diese Intros, wo wir explizit das anschreiben, mit Frauen ausgeschrieben sind willkommen und wir erklären es gerne für Einsteigerinnen und Einsteiger. Mhm. Also wirklich ganz lang, möglichst zugänglich und dann haben wir auch gesagt, du kannst jederzeit gehen, du kannst auch zu spät dazukommen. Mhm. Also haben wir alles explizit gemacht. Wir haben diese Vorträge auch immer Deutsch und Englisch ausgeschrieben.
Das ist super gut darauf hinzuweisen, dass man nicht von Anfang an da sein muss oder dass man nicht bis zum Schluss bleiben muss, wenn man sich das bloß angucken will. Das ist auch wichtig. Manche Leute, könnte ich mir vorstellen, kommen auch nicht, weil sie denken, wenn ich dann gehe, ist es unhöflich oder sowas. Oder wenn ich zu spät komme, dann brauche ich auch gar nicht mehr kommen oder sowas. Das stimmt, das ist alles nicht explizit irgendwie. Oder das ist alles nicht intuitiv, dass das aber eigentlich okay ist.
Mhm. Und wenn du dann deine Einführungssession durch hast, dann sagst du nochmal an der Stelle, liebe Leute, das sind so die Regeln, hinten ist Saft und Wasser, ihr könnt jetzt auch gerne nach Hause, wenn ihr los müsst, wir stellen jetzt hier die Laptops auf, Strom kommt gleich, halt einfach das Setting so ein bisschen moderieren und das entspannt dann auch. Man kann sich auch sagen, wir machen in 5 Minuten kurz Pinkelpause, das Klo ist da und dort. Und dann.
Genau, spielt man die Pausenmusik ab und dann.
Genau. Das, was du mit Streams halt mit diesen, ich sag mal, diesen Einblendungen machst, das musst du in echt halt auch machen, weil es gibt keine Vortragskultur. Ja. Oder stell dir einen Open Air vor. Du hast einen Open-Air-Abend, das spielen 10 Bands, da kommt ja auch immer wieder mal einer und macht Stimmung. Brauchst dann schickt einer die Leute zum Bierstand und zum Wurststand.
Brauchst du einen MC. Ja, genau. Aber ich glaube, woran wir gerade kollektiv gedacht haben, ist das hier.
Das hier, ja.
Und gute Kongresspausenmusik.
Die gute Kongresspausenmusik. Die im vollen Namen, ich vergesse es immer, Machine Lullaby heißt.
Ja. Fear of Ghosts heißt doch das Lied.
Der Interpret heißt Fear of Ghosts.
Ah, ist das ein Interpret?
Machine ja. Lullaby 1.
Mhm.
Ach, das vermisse ich auch. Wir reden so viel über die gute alte Zeit in diesem Podcast. Ist das so ein Corona-Ding eigentlich?
Natürlich trauern wir gerade der alten Welt hinterher. Logisch. Weil seit 2 Jahren leben wir anders als je zuvor.
Wir leben erst seit einem Jahr so.
Ja, je nachdem.
Das kommt aber immer länger vor, ne?
Das ist recht. Das ist recht.
Es ist aber schon das zweite Jahr, also es ist ja schon über ein Jahr. Danke erstmal, Stefan, für deinen Einblick.
Jetzt können wir einfach das CRM kurz ansprechen und dann kannst du das abschließen.
Ja, genau. Also, ja, wir trauern viel zu sehr den alten Zeiten nach. Sprich doch mal das CRM an. Ich versuche da den Übergang zu schneiden.
Okay.
Was ist zum Geist das CRM?
Okay. Das Crew Resource Management. Also wir haben ja vorhin gesprochen. Genau.
Okay. Sorry. Ja.
Kein Problem. Also ganz kurz, dass wenn wir jetzt den Rahmen definiert haben, wie wir uns verhalten wollen, was für Snacks wir haben oder keine Snacks, die Zeiten kommuniziert sind und die Leute da sind und alles super ist, irgendwann wird es ein bisschen viel und dann müssen wir vielleicht uns auch eingestehen, dass wir selber nicht die Zeit haben, das auf die bestmögliche Art zu machen und dann parallelisieren wir uns. Wir suchen uns Freunde, die uns helfen, das mitzumachen. Und was ich sehr spannend finde, es gibt eine Industrie, die das sehr tief drinnen hat inzwischen. Das sind die Flieger, also die Piloten.
Okay.
Und die haben CRM, das Crew Resource Management. Und das hilft ihnen bei kritischen Phasen.
Warum gerade
also Start, Piloten? Landung, Unfall.
Warum gerade
Piloten? Weil die über die Jahrzehnte von einer Industrie, wo du dir gesagt hast, so, ja, ich steige jetzt in den Flieger, ich bete zu Gott, auch wenn ich nicht dran glaube, und ich habe meinen Abschied geregelt. Mhm. Das hat sich komplett geändert. Es gab furchtbare Unfälle am Anfang. Zu heute fliegst du für zum Teil massiv subventioniert 20 Euro irgendwo hin. Du machst dir keine Gedanken darüber, wie das Wetter ist, ob irgendwie das deine Sicherheit gefährdet. Also Fliegen ist ja sicherer als Autofahren oder Radfahren, noch schlimmer. Und wie kam das? Und das kam halt, weil die ihre Unfälle akribisch aufgearbeitet haben und dann zum einen Technologie entwickelt haben, dass sie zum Beispiel Wetterradars eingebaut haben und Karten mitführen und. Und dann haben sie auch Checklisten gemacht. Und das sollten wir uns für große Projekte auch vornehmen. Also wenn du sagst, wir machen jetzt eine Serie zum Thema Embedded Rust zum Beispiel, dann hilft es, sich am Anfang zu überlegen, wie gehe ich da rein? Gibt es verschiedene Varianten? Wie viele Teile mache ich das? Und dann machst du dir eine Checkliste für dich selbst und sagst, okay, in diesen Zeitabständen muss ich zum Beispiel Zusagen haben von Rednerinnen, die dann Thema vorstellen. Und dann hältst du das durch. Und in was das mit der Crew zu tun hat, ist dann, wenn ihr zu dritt oder zu viert seid, dann sagst du, okay, ich kümmere mich um das, das ist meine Verantwortung. Und die anderen können auch noch mitarbeiten, aber wenn es Fehler gibt, dann geht es nicht zuerst mal mit dem Finger, du hast, sondern man sagt, okay, es ist passiert, wie machen wir weiter, wie kriegen wir das wieder zusammen? Also, und bei der Fliegerei gibt es halt Checklisten für alles.
Und das ist quasi ein Projektmanagement-Tool.
Es ist auch ein Umgangston, also du schaffst dann ein Arbeitsklima, das mit...
Beschreib doch mal ganz kurz CRM irgendwie in 2 Sätzen so...
Also wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, wenn etwas schief geht und nach Murphy geht irgendwann immer etwas schief, dass du dann nicht den Schuldigen suchst, sondern dass du auch aus der zweiten Reihe das sagen kannst, ohne dass die Person, die das vielleicht nicht bemerkt hat, aber hätte bemerken sollen, sich beleidigt fühlt. Also am Beispiel von den Fliegern, es gibt ja meistens den erfahreneren und den weniger erfahrenen Piloten. Und wenn dann noch kulturelle, gefühlte Machtverhältnisse dazu kommen, zum Beispiel der sehr erfahrene alte Mann und diese sehr junge, frisch von der Flugschule Pilotin, dann ist mit dem CRM auch das Training drin, dass die junge Unerfahrene sagen kann, hey, schau mal, das ist komisch. Und dass er dann nicht sagt, oh, du hast doch keine Ahnung, das machen wir schon immer so, sondern dass er dann sagt, so, aha, okay.
Klassischer didaktischer Fehler.
Genau, aber halt nicht auf diese Lehrer-Schüler-Rollen ausgerichtet, sondern auf ein Team, dass du sagst, es gibt Leute, die haben mehr Erfahrung als andere, aber wir machen alle Fehler und darum ist es okay, wenn unerfahrene Leute uns dumme Fragen stellen. Also es gibt ja diesen Unterschied zwischen Leuten, die dir konstruktiv etwas sagen sollen, auch wenn es vielleicht doof rüberkommt, und Trollen.
Das ist irgendwie so dieses Meme irgendwie von den Computer-Nerds, dass die das genau falsch machen, oder? Dass du, wenn du irgendwie in eine neue Sprache, in eine Online-Community, in irgendein Forum, gerade der Begriff Forum ist mit sowas ja vorbelastet, wo reinkommst und dich mit den Experten unterhältst, ne? Gerade selbst besonders so Linux wahrscheinlich ist so genau dieses toxische, wo die alten Neckbeards dann die Unerfahrenen, die vielleicht auch erstmal Fehler machen, so richtig zur Schnecke machen auf so eine Art und Weise. Das habe ich lange angenommen. Das ist wahrscheinlich so in der Technologiebranche das Normale, dass die Leute so miteinander reden.
Ich glaube nicht mehr zumindest. Also es war mal mehr Vorurteil, als es aktuell ist. Natürlich gibt es solche Menschen, die gab es schon immer, die wird es immer geben, aber also ich persönlich sehe sowas zumindest schon sehr lange nicht mehr, dass auf so einem Ton, so eine Art und Weise untereinander gesprochen wird.
Das ist wahrscheinlich so ein kulturelles Ding, das muss ich erstmal rauswachsen quasi, wenn es genügend Leute anders machen, dann geht's weg oder so.
Ja, aber es gibt so Ecken, wo das immer noch ist. Also OpenMPI habe ich vor ein paar Jahren angeschaut und dann habe ich so eine Frage gestellt auf Stack Overflow, habe mir so extra einen Account gemacht auf der Plattform und so, ja, hallo, ich habe das versucht, ich habe diesen Beispielcode genommen und er lief nicht und es kam diese komische Fehlermeldung und die einzigen drei Kommentare waren irgendwie so ja, ein kommentarloser Link auf eine Manpage, ein Schau im Handbuch nach oder du hast das falsch gemacht.
RTFM.
Ja, genau. Und
du hast es falsch gemacht, ist auch schön.
Ja, ich meine, dass ich es falsch gemacht habe, weiß ich auch. Naja, aber das hat mir halt nichts genutzt.
Es gibt so Leute, die sind da manchmal sehr, sehr, sehr rücksichtslos oder sehr
unempathisch.
Nicht unempathisch, aber unvergebend.
Ah, okay.
So vergebungslos, wenn du so Anfängerfehler machst.
So, Da hast du als Noob eh nichts in dem Projekt verloren.
So,
Oder also wenn du da zu dumm bist, das Beispiel zu starten.
Ich erwarte das von dir oder sowas.
Ja. Oder anderes Beispiel, irgendwelche Open-Source-Projekte, die kein Git-Repo zur Verfügung stellen. Wenn du da auf der Mailingliste fragst, so, hey, habt ihr auch ein Git-Repo? Ja, ist intern. Ja, kann man sich das anschauen? Nein, lad dir die Targets etc. runter von der Website.
Von dem Code.
Ist halt, ja, genau. Ist halt ja, nicht so geil.
Das ist halt vorsintflutlich, oder?
Ja.
Gibt's da noch viele von, die sowas machen?
Nicht viele, aber ein paar kritische gibt es schon, so im DNS-Bereich. Und so, also der eine Resolver da war dann halt so, ja, ist Open Source und lacht dir halt die Zips runter.
Ja, aber Open Source, also das ist halt so Open Source zum du kannst es mal kurz angucken, wenn du willst, aber es ist halt nichts, was einladend ist zu mitarbeiten. Ne?
Das hatten wir ja schon mal, es gibt das Google-Modell, wir werfen Code über den Zaun und es gibt das Contribution-Modell von wegen, hier schickt uns eure Patches und Pull-Requests und Merge-Requests und was auch immer.
Und dann gibt es das Luca-Modell.
Das was?
Wir machen es Open Source, weil wir gepressured werden und dann stellen wir es unter eine Open Source Lizenz, die wir, weil wir festgestellt haben, dass wir eigentlich eine andere Open Source Lizenz verletzt haben und dann entwickeln wir es doch wieder privat weiter oder so.
Die Luca App meinte Hendrik gerade, diese von Smudo.
Ah, die Luca App. Ja, oder das Schweizer Post-Cycle-Modell fürs E-Voting, Open Source per Gesetz, aber veröffentlicht wird nur in so Häppchen und Blogposts.
Aber auch nicht schlecht.
Naja, es gibt ja so Open Source Projekte, die diese Google Projekte, die einmal im Monat oder sowas auf GitHub hochgeladen werden, und dann hast du immer einen Commit pro Monat oder so, wo sich dann irgendwie 35.000 Dateien auf einmal ändern.
Ja, ist nicht schön, aber stell dir vor, du hast zentrale Infrastruktur von deinem Land und die wird schon produktiv eingesetzt und du weißt nicht, wie sie funktioniert. Und die Häppchen, die sie dir zeigen, sind eher besorgniserregend als sonst was.
So nach dem Motto, hätte ich es mal lieber nicht angeguckt.
Ja,
Das wollte ich gar nicht wissen. So ein bisschen der Sausage-Effekt, dass du es lieber, also dass du die Software gerne nutzt, aber sobald du weißt, wie sie gemacht wird, will ich lieber nicht mehr anfassen.
Der Sausage-Effekt. Ja. So ein bisschen wie akronymisierbar
Ja.
gemacht wird. Du meinst, du hörst den Podcast gerne,
Da
bis du
kommt
einmal
ja
Gast warst und dann nicht mehr. Du weißt, wie dir da geschnitten wird.
Aber vielleicht könnt ihr noch die zwei Tipps machen, die ich noch hätte. Das eine
Ja,
ist Post-Mortem
lass uns
machen.
das doch mal rephrasen als wir nähern uns langsam dem zeitlichen Limit und listen noch unsere Picks auf. Und du könntest diese Tipps als Picks oder falls du noch extra Picks hast, dann gerne auch aufzählen.
Ja, tun wir das.
Dann
Also
schieß mal los.
schieße ich los. Okay. Trommelwirbel.
Das war der, das war von mir der holprigste Übergang ever.
Also, wenn Events durch sind oder abgesagt wurden, dann kurzes Postmortem machen. Das fand ich am Anfang total mühsam, aber es hilft schon, wenn du irgendwie drei, vier Chatnachrichten hast. Also besser ist natürlich etwas
Macht ihr
Größeres,
das
wenn du
dann
sagst,
öffentlich oder innerhalb vom Team?
nein,
Innerhalb vom Team,
keinen
okay.
Fall öffentlich. Das ist das andere. Teamessen oder Feier oder irgendwas, Teamtreffen ohne Kameras, ohne Aufzeichnung. Dass man sich wirklich einfach entspannt ausprobieren kann. Vielleicht auch gar nichts Formales. Vielleicht sagt man einfach, ja, wir sitzen uns da in den Hackerspace rein und quatschen mit den Leuten und organisieren vielleicht noch was, vielleicht auch nicht. Also,
Das ist
dass
schon
man
eine gute
sich
Idee.
irgendwo
Ansonsten sind
granten
Postmortems ja
kann.
generell auch eine gute Idee bei allen möglichen Sachen. Ich meine, du meinst, du willst es eher nicht öffentlich machen, ist ja völlig okay. Obwohl es wahrscheinlich auch hilfreich wäre, so manche Informationen da zu veröffentlichen, solange es halt Relevanz hat.
In manchen Firmen gibt es richtige Postmortem-Mailing-Listen für
Das
irgendwas.
ist auch
Dann
clever.
kriegst du Postmortems für Bugs in Software, von der du gar nicht wusstest, dass deine Firma die herstellt.
Also ich meine, man kann viel aus sowas lernen. Man hat ja auch diesen Push, dass man halt versucht, in der Wissenschaft auch Paper zu veröffentlichen, die halt nicht das gewünschte Resultat
Wird
entdeckt
auch viel zu
haben.
selten gemacht, gerade in der
Ja,
Wissenschaft, ja,
eben
klar.
genau, das ist halt ein Problem, wenn du halt diesen, das ist auch eine Form von Survivorship Bias. Wenn du halt nur die guten Seiten publishst, dann findest du halt auch viele Sachen eben nicht, die halt widerlegt wurden.
Das heißt, glaube ich, hier Learn from my fail, oder? Ist das schon. Gibt es da nicht sogar eine Überschrift? Ach nee, das waren mal so Katzenbilder. Nevermind. Krass. Ja, Postmortem ist definitiv ein ausgezeichneter Tipp auch für andere Projekte, dass man sich einfach hinterher mal drüber unterhält. Und es wird auch zu selten gemacht. Was ist denn jetzt da schiefgegangen? Und das muss man aber möglichst ohne Blame hinkriegen. Auf jeden Fall.
Unbedingt, ja. Also, wenn Leute schon nicht mit Feedback umgehen können, dann würde ich das sehr kurz halten.
Schwierig, genau.
Und es ist auch ein bisschen ein Lernprozess. Ja, das andere, das Bild, das sich vielleicht verlinkt hat, war halt, dass wenn die Leute ein bisschen, wie sagt man, es gibt ein neues Wort dafür, neuroatypisch sind,
Okay.
so ADHS und so, die Leute finden dann Dinge sehr spannend und können das super organisieren, muss man aber dann auch nicht enttäuscht sein, wenn diese Leute einen Monat später komplett andere Interessen haben.
Das habe ich auch schon
Das
erlebt,
ist
ja.
auch blamefrei. Also auch wenn es funktioniert hat und alles super war und die Leute einfach kein Interesse mehr haben,
Kann auch
war
passieren.
gut.
Ja, auf jeden
Ja.
Fall. Auf jeden Fall. Okay,
So,
hast
jetzt habe ich sehr viel geredet.
du. Ja, ich habe noch einen ganz klassischen Pick. Es ist ja kein GitHub-Stern, sondern eine Webseite, über die ich gestern gestolpert bin. Ich glaube, die ist auch noch relativ frisch. Die heißt sofort-impfen.de. Wenn wir schon wieder zum Corona-Thema
Die
den.
hatte irgendwer, da habe ich Werbung für gesehen mit irgendwem,
Echt?
der, ja,
Ich weiß auch nicht, aus welchen Kreisen die genau kommen, aber die Idee gefällt mir sehr, dass du dich da halt auf die Mailingliste setzt mit deiner Postleitzahl und Impfangebote von Ärzten aus deiner Umgebung. Ich sehe das Werbebanner vor mir.
Billige Ärzte aus deiner Umgebung impfen jetzt.
Ja,
mir kam das ein bisschen fishy vor, weil es halt so ähnlich wie Luca ist, irgendwie eine Firma, die sagt, komm, wir machen jetzt was, wo alle aufspringen müssen.
Nee, solange es halt funktioniert und ich meine Impfung darüber kriege. Mhm. Ich meine, ich gebe dem bloß meine E-Mail-Adresse, meine Postleitzahl und wenn da halt ein Arzt mich dann anschreibt, dann haben die ja auch nichts mehr davon. Du zahlst ja nichts dafür, du gibst ja keine anderen Datenpreise oder so.
Ist das so, ja?
Das ist wirklich
bloß... Was ist denn der Geschäftsmodell?
Es gibt kein Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell ist, lass Impfungen verteilen.
Okay.
Und es geht halt nicht über die, sondern die geben halt wirklich bloß dann...
Eine Plattform.
Und das finde ich sehr sympathisch und ich hoffe darüber irgendwann mal meine Impfung zu kommen. Ich will die Impfung endlich haben.
Krass, ja, cool. Vielen Dank. Hm. Habe ich einen Pick überhaupt? Ich glaube, ich habe dieses Mal keinen Pick. Die letzte Sendung war gerade erst.
Sehr lange her.
Habe ich irgendwas, was ich neulich schon mal gestartet habe? Nee.
Es gibt noch den Pick für das 15. Mai, das Jubiläum von Rust.
Das ist ja schon dieses Wochenende.
Mhm.
6 Jahre Rust.
Mhm.
Holy shit. Dann können wir uns bald mit 6 Jahren Rust-Erfahrung irgendwo bewerben.
Aber da sind ja überall 8 oder 10 Jahre schon gefragt.
Ja, da hatte, glaube ich, Steve Klepnick am Anfang einen Witz gemacht, als es rauskam mit 1-0. Ist jetzt der Zeitpunkt für Firmen, irgendwie 5 Jahre Rust-Erfahrung vorauszusetzen. Weißt du, ob da irgendwas geplant ist?
Wir hatten mal was vor, aber dann im Sumpf vom 2., 3. Lockdown habe ich dann, ja, nichts mehr gehört.
Das heißt, wir machen dann einfach ein großes Jitsi auf mit der europäischen Community und trinken gemeinsam jeder in seinem Land oder seiner Stadt ein Bierchen oder sowas vielleicht. Das ist ja schon dieses Wochenende, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr.
Ja.
Wahrscheinlich zum, ich weiß gar nicht, ob ich die Folge bis dahin...
Ich kann sagen, zum Hören der Folge ist wahrscheinlich schon danach.
Ach, das war ja letztes Wochenende! Ja, cool.
Dann vielleicht kommt die Folge dann am Samstag raus zum...
Ich habe noch einen Tipp. Ich hab noch einen Pick. Heute ist 6 Jahre Rust-Jubiläum. Ich schneide jetzt einfach deinen ganzen Text weg. Du sagst, ob ich mir das ausgedacht hätte. Nee, sehr schön. Ich glaube, an dieser Stelle können wir jetzt auch langsam den Bogen spannen. Ich glaube, an dieser Stelle können wir auch
den Bogen entspannen.
Den Bogen langsam entspannen, bevor sich noch jemand wehtut. Vielen lieben Dank, Stefan. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht wieder mit dir.
Ja, danke fürs Dabeisein.
Danke, dass ich kommen durfte.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du uns ein bisschen Einblicke in deine Meetup-Orga gegeben hast. Das hat mir auch für vielleicht mein Meetup, was ich eventuell nach dem Lockdown, nach der Pandemie wieder antrete, Inspiration. Zumindest du hast auch mir damit Inspiration gegeben, vielleicht mein Meetup mal wieder aufzuwecken. Das müsste man wieder.
Ich habe sehr viel Lust, Meetups zu besuchen.
Besuchen ist immer schön, ne? Besuchen ist immer ganz toll. In diesem Sinne, vielleicht sehen wir euch, liebe Hörer, auch irgendwann mal auf einem Meetup in irgendeiner Stadt oder online. Bleibt auf jeden Fall gesund. Mhm. Vielen lieben Dank, Stefan. Und möchtest du mal den Countdown machen?
Okay, das kann ich machen. Dann kann ich noch etwas ganz Schamloses machen. Wenn ihr wollt, dass unsere beiden Gastgeber bei euch in eurem Meetup auftauchen, dann ladet sie ein, dann können sie nämlich die Speaker-Erfahrung machen und den nächsten Podcast in eurem Podcast hört ihr in 5, 4, 3, 2, 1.